Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode des Craftkörper Podcasts. Grüße gehen raus an all diejenigen, die gestern Abend vielleicht etwas zu viel gegessen haben, obwohl sie nicht wollten. Das Thema des heutigen Podcasts ist Heißhunger stoppen. Mit dabei ist wieder meine wundervolle Assistentin Julia.
Assistentin? Ich glaube, das ist neu. Ich hätte gedacht, ich bin der Co-Host zumindest, aber bin degradiert worden sozusagen. Also ich bin froh, dabei sein zu dürfen, lieber Podcast-Host Marcel.
Ja, Assistentin ist, beflügelt diverse männliche Fantasien.
Wahrscheinlich, ja. Hm. Ja gut, ja, also solange es Fantasie bleibt.
Man muss das Feuer ja am Knistern halten.
Genau, genau. Ja, der nicht-feministische Podcast hier kommt gut an in diesen Zeiten, ja, das ist perfekt.
Ja, aber das Problem ist real, oder zumindest laut Statistik ist das Problem real. Ich glaube, die wenigsten Beziehungen haben nach knapp 20 Jahren noch das Feuer am Lodern.
Stimmt, und dadurch, dass du dir vorstellst, ich bin deine Assistentin, haben wir noch das Feuer noch am Lodern. Das ist schön, ja.
mir ist schon heiß.
Wenn das hilft, dann ist es super. Ein toller Podcast-Einstieg, es ist immer wieder Überraschung.
Und wieder ein paar Follower verloren. Großartig.
Ja, aber die jetzt noch dran sind, die begrüßen wir sehr herzlich. Ja.
Hallo, ihr seid die Besten. Ihr versteht, wie ich es meine.
Genau, ja. Marcel, ich muss dir ein Kompliment machen, aber also jetzt abseits dieser sexistischen Intro, deine Haare sind heute sehr schön.
Ich habe die Haare schön. Ja. Ja, tatsächlich hardere ich ein bisschen mit meinen Haaren.
Ja.
Ja. Es ist so, dass ich nicht wirklich weiß, was ich mit dieser Länge jetzt anfangen soll.
Welcome to our world. Ja, alle Frauen lachen sich jetzt insgeheim ins Fäustchen. Nein, dazu kann ich vielleicht sagen, du bist gerade in dieser Länge. Ja. Also das ist die klassische, meine Haare berühren die Schultern.
Ja, und die hast du auch.
Nein, die habe ich noch nicht ganz.
Ja. Ja, mir das ist war es vorher nicht besser bei mir.
Ja, aber es ist trotzdem, das ist meistens der Punkt, wo man hat es halt noch nicht so richtig lang. Und sie sind aber auch nicht wirklich so kurz, dass man sie gut, dass man eine gute Frisur daraus machen kann. Mhm. Wobei natürlich für einen Mann die Frisuren vielleicht eingeschränkter sind als für Frauen, keine Ahnung. Aber für alle Podcast-Zuhörerinnen, es ist was ganz was Interessantes passiert im Zusammenleben mit Marcel.
Ja, ja.
Und zwar hat Marcel ja jetzt auch Haarbänder. Also sagen Gummiringel dazu, obwohl es vielleicht das nicht die richtige Bezeichnung fürs Haarband ist, aber jetzt haben wir beide in der Lade im Bad Haarbänder deponiert und jetzt ist es...
Moment einmal, die Lade ist wirklich, die ist 2 Meter lang, ja, diese Lade.
2 Meter,
und 1 Meter gehört mir und der andere Meter gehört der Julia.
Kein Meter.
Und auf meinem Meter habe ich mein Haarbanddepot.
Ja.
Und dieses Haarbanddepot hat sich auf wundersame Weise verringert, aber massivst, innerhalb von wenigsten Tagen.
Es ist mir ein bisschen peinlich. Also ich stehle dir jetzt die Haarbänder und was jetzt passiert ist, ich weiß nicht, ich verstehe nicht mehr, wo die hinkommen. Also es ist wirklich so, ich verliere meine und deine Haarbänder. Es gibt nicht so viele Plätze, ich schaue mich gerade um in der Wohnung, wo ich die Haarbänder deponieren kann, sie verschwinden spurlos.
Wobei, es könnte natürlich schon sein, nachdem ich immer herumgehe und meine Haarbänder einsammle und sie wieder in mein Depot lege, dass ich vielleicht auch deine Haarbänder erwischt habe. Trotzdem, das erklärt nicht den insgesamten Schwund.
Nein, den Schwund erklärt das nicht. Das ist fast unmöglich, also das ist übernatürlich eigentlich und ein Mysterium. Und
Akte X.
Akte X, ja. Aber wir werden euch auf dem Laufenden halten, ja, ob die Haarbänder wieder aufgetaucht sind. Das Schöne ist jetzt, nicht nur ich kaufe Haarbänder ein, sondern auch du.
Ja, nur mehr ich kaufe welche ein, meinst du?
Ja, das stimmt. Aber ja, ich habe endlich Unterstützung in dieser Quest. Also das ist schön.
Genau, und ich habe noch ein Ding mehr, wo ich sabotiert werde.
So ist es in einer guten Ehe.
So wie bei den Schraubverschlüssen bei den Flaschen.
Richtig.
Julia macht nämlich grundsätzlich auf Flaschen und eigentlich bei sämtlichen Schraubdeckeln und Verschlüssen diese nicht ordentlich zu. Sie schraubt sie immer nur so 50% zu.
Ja.
Im schlimmsten Fall nehme ich es und nehme ich es am Deckel oder auf dem Schraubverschluss und ja, die Flasche fällt runter und ich habe den Schraubverschluss in der Hand.
Moment,
aber Moment. Inzwischen weiß ich das schon, also ja. Ich greife das eh nicht mehr so an, weil du ja genau weißt, wahrscheinlich hält es nicht.
Ich kann aber, ich weiß nicht.
Und das machst du sogar nämlich, also du sabotierst dich da ja auch selber, weil du trinkst ja gern kohlensäurehaltige Getränke.
Stimmt.
Aber du schraubst diese Schraubverschlüsse nicht gescheit zu. Das heißt, die rauchen aus.
Nein, ja? Das ist keine Selbstsabotage. Ich trinke gerne Kohlensäuregetränke, aber mild. Mit milder Kohlensäure.
Achso, das ist eigentlich bewusst. Und dann ist es eine Strategie.
Nein, eigentlich nicht bewusst, aber es stört mich jetzt nicht, weil ich brauche nicht so viel Kohlensäure. Ja. Aber ich weiß wirklich nicht, warum ich das mache. Und manchmal bin ich mir echt nicht sicher, ob das so kleine ADHS-Erscheinungen sind. Mittlerweile ist ja das relativ im Trend. Also ich sehe überall Austestungen für ADHS bei Erwachsenen. Ich glaube, manchmal ist es gar nicht so von der Hand zu weisen. Aber ich glaube, wenn ich so ein, ich habe sogar so einen Test gemacht, da ist rausgekommen, ja, ich
habe ganz fix.
Okay. Aber das waren nur 10 Fragen oder so. Ich glaube, das ist jetzt nicht so aussagekräftig. Aber ja, ich werde es beobachten.
Ja, starten wir rein.
Starten wir ins Thema gleich.
Ja. Also einen lokalen Nennen vielleicht noch.
Stimmt, ja.
Damit wir alle gescheit deprimieren.
Ja.
Ich habe eine Zahnfleischentzündung bei meinem Weisheitszahn. Und das habe ich bereits seit Sonntagnacht, also seit Montag. Und ich bin jetzt den 9. Tag trainingsfrei. Deswegen bin auf Antibiotikum, überhaupt nicht lustig. Und ja, bin ziemlich arm. Aber immerhin, seit gestern, also gestern war Freitag, seit Freitag den ersten Tag ohne Schmerzmittel. Es tut immer noch weh, aber eben nicht so extrem, dass ich Schmerzmittel brauche.
Ja,
cool.
Das ist immerhin ein Win. Ja, schon, also ich hatte das auch mal. Also ich hatte auch mal eine Zahnfleischentzündung, wo ich wirklich Antibiotika gebraucht habe, weil das wäre nicht weg.
Ich glaube, es hätte man einfach die komplette Seite wegentzündet. Ich glaube, die wäre einfach abgefallen. Oder
abgefallen, so. Gelähmt,
ja.
Schwarz.
Das hat sie wirklich, das hat sie ins Ohr gezogen, ins Auge, ins Hirn. Also der Lymphknoten natürlich beim Hals war angeschwollen. Also ein volles Programm.
Ja.
Und Conclusio, der Zahnärztin, war natürlich, der muss raus, der Weisheitszahn. Er hat mir dann die schlimmsten Weisheitszahngeschichten zuschicken lassen. Also wenn ihr noch welche habt, gerne her damit. Ich versuche mich zu desensibilisieren, weil zugegeben, Zahnarzt ist so, aber eine gewisse Phobie. Ja, also
was heißt, du hast eine Phobie? Ich muss jetzt mal da was dazu sagen. Seit meinem siebten Lebensjahr wahrscheinlich bin ich dauernd beim Zahnarzt und ich war dauernd irgendwie mit Löchern gekämpft gehabt etc., weil ich zu Beginn auch bei einem Dentisten war, der da immer wieder was übersehen hat, das hat alles noch potenziert. Wie viele Bohrungen in deinen Zähnen hattest du in deinem Leben schon?
Ja, alles, was man noch nicht gescheit erlebt hat,
hattest du eine
einzige, macht einem Angst.
Ja.
Deswegen ist meine Angst trotzdem real, liebe Julia.
Ja, aber du weißt ja gar nicht, wovor du dich fürchten sollst.
Das ist die schlimmste Angst.
Ja, stimmt.
Das wissen wir alle. Wenn wir uns vor etwas fürchten, wo wir noch nicht genau wissen, wie es sein wird, das ist die allerschlimmste Angst.
Das ist
und die habe ich.
Ja. Nein, also brauchst du jetzt nicht. Aber du
ich habe die Geschichten gesehen. Die sind alle schrecklich, genauso wie man es vorgestellt hat. Und ja, ich freue mich schon drauf. Wird cool.
Du brauchst dich, glaube ich, aber wirklich nicht. Also, natürlich kann der Weisheitszahn sehr ungünstig liegen. Dann wird es komplizierter. Und das ist, was manchen Leuten halt passiert. Das Gute bei einer Weisheitszahnentfernung oder bei einer Zahnentfernung ist, dass du das nicht mitbekommst. Du spürst es ja nicht. Man bekommt ja...
Also ich bekomme alles mit. Ich bin ja nicht in der Vollnarkose.
Nein, aber du spürst nicht so wie beim Bohren. Ich meine, manche Leute lassen sich auch ein leichtes Mittel geben, wenn es jetzt ums Bohren geht. Ja. Aber da ist es zumindest so, dass du wahrscheinlich währenddessen
keine Schmerzen hast. Das macht es nicht besser.
Das macht es schon besser.
Nein, also wenn der Zahnarzt oder die Zahnärztin so mit einem Fuß gegen meinen Körper gestemmt, mit Meißel und Hammer, so stellen wir es vor, ja. auf den Weisheitszahn eintrischt, damit er endlich zersplittert, damit sie die einzelnen Splitter dann rausnehmen kann. Egal, ob ich das jetzt spüre oder nicht, ich kriege das mit.
Na, die Vorstellung ist natürlich furchtbar. Wir haben eben schon mal einen Zahn ziehen lassen.
Ja.
Und da war es so, der hat mir schon so viele Probleme bereitet, dieser Backenzahn, dass ich einfach, ja, ich habe mich gefürchtet davor, vor der Entfernung.
Du wolltest aber die Schmerzen weg haben.
Ich habe mir echt gedacht, bitte raus damit, es ist mir egal. Ja, und wenn sie mir den Kiefer aufschneiden müsst, ja, es ist mir egal, raus damit. Also es wird werden. Aber es steht auch bei mir da wahrscheinlich nochmal an im Rahmen meiner Zahnregulierung, die ich jetzt ewig schon aufschiebe. Deswegen, vielleicht machen wir es gemeinsam. Ha?
Na, das ist keine gute Idee.
Das stimmt.
Ja. Ja, also total fade Themen, total erwachsene Themen, Zähne.
Das ist richtig, ja.
Das heißt, wir gehen in das Thema rein. Thema Heißhunger. Mhm. Heißhunger stoppen haben wir es genannt. Und ja, wollen uns anschauen, was ist Heißhunger überhaupt? Wann tritt er auf? Wie kann man dem Ganzen in der Situation begegnen? Was kann man vielleicht vorher schon tun? Mhm. Ist das etwas, wo man mit Tricks dagegen arbeiten kann? Mhm. Oder ist man manchmal mit Tricks machtlos? Ja? Mhm. Spoiler, man ist manchmal machtlos. Ja. Und
mir hat das sehr gut gefallen, dass du jetzt gesagt hast, wie man dem in der Situation begegnen kann. Hm. Weil das, was man sich ja erwarten würde und was ja viele Leute machen, ist ja eher sozusagen, wie kann ich dem widerstehen, wie kann ich ihn bekämpfen?
Ja. Ja?
Also dieser Kampf, der da halt auftritt. Also, das war jetzt eine schöne Formulierung, finde ich. Ja, das passt sehr gut zu dem, was wir noch aufgreifen werden. Ja.
Ich bin Coach bei Kraftkörper. Ich habe das gelernt. Und wenn ihr diese Weisheiten wöchentlich haben wollt, kommt zu mir ins Coaching und in den Check-ins werde ich euch lauter solche Erkenntnisse mitteilen.
Ja, aber du lachst jetzt vielleicht drüber oder man kann es vielleicht ins Lächerliche ziehen, aber da muss ich mal meine ernste Seite aufziehen. Wie man etwas formuliert, macht einen großen Unterschied. So, also wenn ich glaube, ich muss etwas tun und das zweite ist etwas zu bekämpfen oder wie kann ich etwas kontrollieren, das macht einen großen Unterschied in der Wahrnehmung, wie ich in einer Situation damit umgehe.
Ja.
Vor allem in der Fitnessszene ja sehr weit verbreitet das Wort kontrollieren. Wie kann ich das kontrollieren? Ja, und alles unter Kontrolle halten. Und genau das ist leider oft der Punkt, warum man sich dann selber sabotiert, weil man eben diese Sichtweise hat.
Ja, tatsächlich ist natürlich so, wenn ich eine gewisse Körperkomposition verfolge, heißt das, ich muss einen gewissen Grad an Selbstkontrolle an den Tag legen. Aber ja, die Mischung aus einerseits, okay, ich muss gewisse Faktoren kontrollieren, muss ich, geht nicht anders, ja? Dass ich ins Training gehe, dass ich meine Ernährung balanciert halte, sage ich jetzt mal, aber ich muss halt auch ich darf mir auch erlauben, in Situationen, wo diese Kontrolle nicht möglich ist oder wo mir diese Kontrolle schadet, dann auch lockerer zu lassen. Ne?
Aber das ist genau der Punkt, ne? Also wenn wir jetzt sagen würden, es fällt unter Selbstkontrolle. Ich meine, was da dahinter steckt, ist natürlich, dass ich einen Körperfettanteil oder einen Körper versuche zu erreichen, der mir natürlicherweise nicht leicht fällt. Und das ist mal schon was, mit dem man sich abfinden muss. Ja?
Also das muss sich.
Ja, aber muss. Wenn man sich nicht damit
bewusst
abfindet,
sein sollte.
Genau, wenn man das nicht durchblickt, ja, dass das der Punkt ist, warum es einem schwerfällt, glaubt man immer, es ist etwas mit einem falsch. Mhm. Ja? Und das ist ja nicht so. Man versucht etwas zu tun, was der Körper natürlicherweise vielleicht nicht machen will. Mhm. Ob man sowas jetzt langfristig durchhalten möchte oder nicht, ist jedem überlassen. Aber die Sichtweise darauf, dass jetzt nichts mit einem falsch ist, wenn dann der Körper vielleicht stärkere Signale schickt, ist ein ganz wichtiger.
Ja.
Und was du jetzt gesagt hast, ist eben auch ein Punkt unter Selbstkontrolle. Also es ist ja eher... Ich finde gar nicht so sehr, dass es Selbstkontrolle, sondern das ist, man kennt sich selbst. Man kennt sich selbst und seine Hürden und sorgt dementsprechend vor. Mhm. Weil wenn man sich nämlich kennt, dann heißt das auch, dass ich in gewissen Situationen mit Flexibilität reagieren muss, sonst funktioniert der ganze Prozess nicht.
Ja, ja.
Und also mit Selbstkontrolle kommt man nicht so weit wie mit Selbsterkenntnis, meiner
Meinung nach. Das ist richtig. Ja. Weil mit Selbsterkenntnis kann ich dann wiederum auch die Strategien wählen, die mir es erlauben, so leicht wie möglich dorthin zu kommen.
Genau.
Ja? Also die Sachen zu machen, die sich nicht besonders schwer anfühlen, die aber genau zu mir passen, weil ich weiß, ich reagiere in gewissen Situationen so, also sollte ich vorher das und das machen.
Ja.
Und dann ist das eine Art von Selbstkontrolle, die ja, eigentlich auch eine persönliche Weiterentwicklung ist. Ne? Also
das ist
man
richtig,
lernt sich
ja.
selber kennen und weiß, wie man mit sich selber umgehen kann,
Ja.
um etwas zu erreichen, was nicht leicht ist. Ne? Also das ist einmal vorne weggestellt.
Ja. Ja. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich bei dem Thema immer wieder die Erwartung ist. Ja. Leute sind oft sehr enttäuscht, wenn sie sich über das Thema informieren. Und ich weiß es, weil ich habe mir, ich glaube, also rückblickend gesehen, kämpfe mit dem Thema Heißhunger seit meiner Kindheit, ja, oder seit meiner frühen Teenie-Zeit. Und beschäftige mich seitdem auch damit auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich war immer enttäuscht, weil es nicht das eine Mittel gibt, ja, um das jetzt zu bearbeiten. Ja. Wir werden dann gleich darauf eingehen, welche verschiedenen Formen von Heißhunger es gibt oder die unterschiedlichen Auslöser auch identifizieren. Nur so selbstreflektiert sollte man in dem Prozess sein, dass es nicht den einen Hack und nicht den einen Trick geben wird, wenn das etwas ist, was einem schon langfristig begleitet. Ja. Wenn das was ist, was kurzzeitig oder erst kurzfristig aufgetaucht ist,
neu ist, ja.
Und neu ist und eventuell in der körperlichen Fitnessreise aufgetaucht ist, sind die Gründe vielleicht nicht so vielschichtig, ja, wie sie sein können. Und ich glaube, das ist eh der erste Punkt, auf den wir auch eingehen wollen. Ja. Es ist ja was oft im Coaching vorkommt. Wie erlebst es du? Was sind die physiologischen Faktoren, die jetzt Heißhunger bedingen? Weil wir haben uns vorher schon darüber unterhalten, beziehungsweise habe ich auch gestern eine Story dazu gemacht. Es ist ja total wichtig zu verstehen, was, oder für sich auch zu definieren, was ist jetzt Heißhunger, weil oftmals ist es halt einfach nur Hunger im Sinne von, ich bin nicht ausreichend, ja, oder zu unstrukturiert versorgt. Und das ist ja das erste Level, das wir uns, ich nehme an, auch du im Coaching meistens anschauen. Genau. Wie gehst du da vor oder was sind die Dinge, die du dir genau. da anschaust bei den Leuten?
Genau, also was ich mir zuerst immer anschaue, ist eben, versorgt sich die Person ausreichend genug, um physiologisch zumindest gut aufgestellt zu sein, damit eben der Körper nicht mit Heißhunger reagiert. Ja. Vielleicht ganz kurz noch vorher, wir haben ja eine Umfrage gemacht, oder du hast eine Umfrage gemacht. Eine Frage war, wann tritt dieser Heißhunger typischerweise bei dir auf? Und 2/3, also 66% haben gesagt abends. Ja? Und der Rest, und je später der Tag, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Also nachmittags waren weniger wie abends, mittags waren weniger wie nachmittags und morgens quasi gar nicht.
Aber niemand?
Niemand, null. Ja, also man sieht schon, okay, das hat was mit dem fortschreitenden Tag zu tun. Also Heißhunger tritt tendenziell nicht in der Früh auf, sehr, sehr oft am Abend. Und das ist schon mal ganz, ganz cool zu sehen. Das heißt, man hat die Chance, mit dem, was man über den Tag tut, zu beeinflussen, wie der Abend dann ausgeht, unter Anführungszeichen. Und mit den physiologischen Faktoren setze ich immer zuerst an, weil wir da eine sehr, sehr hohe Chance haben, dass wir das, was die zugrunde liegende Ursache ist für den Heißhunger, zumindest mal entschärfen, vielleicht sogar komplett beheben und das Thema ist gegessen, unter Anführungszeichen.
Gibt es manchmal.
Gibt es sogar oft. Ich habe das, dass die Leute dann sagen, ja cool, hätte ich das länger schon gemacht, hätte kein Thema und ich kann jetzt super regulieren, ja. Ich muss jetzt nicht mehr die komplette Tafel Schokolade essen. Ja. Das eine Stück zum Beispiel reicht mir, ja. Oder ich habe gar keinen großartigen Gusto mehr, so wie das früher war. Das höre ich auch ganz oft. Ich bin gut gesättigt, ich bin zufrieden und das Zeug schaut mich nicht mehr so an. Ja. Ja. Es ist einfach nicht mehr so verlockend, wie es früher mal war. Ja. Und zu dem Punkt kann man kommen, wenn man sich einfach vielleicht nicht ordentlich versorgt hat.
Aber was bedeutet das in der Praxis?
Das bedeutet Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten. Ja. Also das bedeutet, ich esse mein Frühstück, ich esse mein Mittagessen, ich esse und die meisten Leute brauchen das und sie wissen es nicht wirklich oder erlauben sich es vielleicht auch nicht wirklich. Man braucht einen Zwischensnack, weil zwischen Mittag und Abendessen ist eine sehr, sehr lange Periode, sehr lange Zeit typischerweise, wo die Leute mit sehr, sehr starken Hungersignalen natürlich reagieren, weil einfach der Abstand so groß ist zwischen den Mahlzeiten. Das heißt, ich brauche meinen Nachmittagssnack und ich brauche mein Abendessen.
Ja. Ich würde da gerne einhaken, warum man das oft nicht macht, also was ich oft in Erstgesprächen erlebe und auch bei Coaching-Klienten, ist der Satz, ein Frühstück brauche ich nicht, ich habe in der Früh keinen Hunger. Oder auch, Zwischensnacks etc. Nein, ich habe dazwischen eigentlich keinen Hunger. Mhm. Das Problem ist meistens, dass die Leute entweder dann irgendwie dahin grasen, also vielleicht schon irgendwie Kleinigkeiten dazwischen essen, um diesen Extremhunger mal abzufangen. Das sind dann eh oft so Dinge wie Schokolade etc. und dort mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was. Aber Hunger ist trotzdem da. Also auch wenn es jetzt vielleicht nicht wahrgenommen wird, also dieser Belly-Hunger nicht wahrgenommen wird, weil zwei Faktoren eintreten. Einerseits hat man viel zu tun, man ist vielleicht wirklich unter Stress und unter Druck, das heißt, das Cortisol ist hoch, wenn das Cortisol hoch ist,
spürt man sich nicht.
Genau.
War jetzt übrigens sehr interessant bei meiner Zahnfleischentzündung. In der Periode von, ich würde mal sagen, 10 Uhr vormittags bis so 12, 1 Uhr, habe ich die wenigsten Schmerzen auch ohne Schmerzmittel gehabt. Mhm. Und das ist durchaus so ein Mechanismus des Körpers, dass der halt die Cortisol-Levels anhebt. Das ist gleichzeitig offenbar schmerzhemmend, ja. Sorgt dafür, dass man produktiv sein kann sozusagen und mit dem Stress umgehen kann und so. Der räumt einem eben ja, Empfindungen aus dem Weg, die einen dabei hindern würden. Und das Hunger genauso dabei. Ja.
Macht total Sinn. Also ich sage immer wieder, und ich habe sicherlich auch im Podcast schon erwähnt, aber das Beispiel des Säbelzahntigers, der einen verfolgt, ja, was braucht man in dieser Situation nicht? Ja, ich meine, man braucht keine Energie für die Verdauung oder der Körper will keine Energie für die Verdauung aufwenden. Wird jetzt nicht, während man davonläuft ja, und unter Bedrohung ist, wird er nicht signalisieren, er hätte jetzt eigentlich einen Hunger.
Ja. Ja,
oder ich habe Schmerzen im Zahn.
Beim Todeslauf wäre es ja auch total hinderlich, wenn ich plötzlich niederbreche mit Zahnschmerzen. Also das, so gescheit ist der Körper.
Ja. Ist übrigens auch der Grund, warum... Das lasse ich vielleicht nicht weg, aber warum sich das, naja, warum man, wenn man unter Stress oder in Gefahr ist oder Angst hat, ja, manche Leute reagieren ja darauf, dass sie dann Durchfall bekommen oder sich entleeren müssen, weil das ist, der Körper sagt, okay, schnell raus damit, weil jetzt haben wir keine Zeit dafür.
Ja, ja,
also, und das ist etwas, was man sich überlegen muss. Ja klar, vielleicht spüre ich es nicht so, aber vielleicht spüre ich eventuell, mir fehlt die Energie, ich kann mich nicht mehr konzentrieren.
Also ein klares Anzeichen dafür, dass du eigentlich ein Frühstück essen solltest, obwohl du es nicht tust, ist, dass du weit vor dem Mittagessen relativ mühsamen Hunger bekommst. Also sprich, dass du um 10:30, um 11, vielleicht schon also 2 Stunden vor der Essenszeit dann wirklich schon relativ großen Hunger bekommst. Heißt einfach, okay, gut, ja toll, du hast das Frühstück zwar vorher gespart, aber in Wirklichkeit die Energie hättest du schon gebraucht.
Ja. Aber manche gewöhnen sich auch das ab. Also man kann das auch abgewöhnen, dass man das überhaupt spürt. Und zwar passiert das dann oft, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, wenn man jetzt schon weiß, dass man am Abend dazu tendiert, Heißhungerattacken zu haben und da viel zu essen. Und man verfolgt das Ziel, entweder abzunehmen oder zumindest nicht weiter zuzunehmen. Also wenn das sozusagen im Kopf ist, dann ist die logische Schlussfolgerung oft, naja, in der Früh habe ich keinen Hunger, zu Mittag halte ich auch aus, wenn ich nur sehr wenig esse. Und ich weiß eh, dass ich am Abend relativ gerne übertreibe. Naja, dann kompensiere ich das dadurch. Mhm. Und dadurch hält man sich aber immer wieder im gleichen Kreislauf fest. Oder man überisst am Abend und denkt sich dann eben am nächsten Tag in der Früh, naja, das war jetzt nichts, ich lasse das Frühstück aus. Das sind die Dinge, die in der Praxis dauernd passieren.
Ja.
Und bei Leuten, die es nicht bewusst machen ja, und die halt einfach ein komplett unstrukturiertes Essverhalten haben, ist es einfach kein Wunder.
Ja, ist es einfach, genau, ist es einfach Setup vor Heißhunger.
Ja, ist so.
Das liegt auch an der Größe der Mahlzeiten, also beim Mittagessen einen kleinen Salat zu essen, weil man braucht ja nicht so viel und so weiter, spielt in die gleiche Schiene hinein. Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, dass du nicht spürst, dass du eigentlich diesen Energiebedarf hättest und ein Riesenzeichen dafür ist eben, dass am Abend dann der Kühlschrank geradet wird. Ja. Genau. Ja, ich sag mal Regelmäßigkeit. Ja, Regelmäßigkeit, am besten alle 4 Stunden etwas essen, spätestens. Dann setzt du dich gut dafür auf, dass du am Abend mit einer normalen Portion, mit einem normalen Abendessen dich zufrieden und gesättigt fühlst. Mhm. Ja, zweiter Punkt, und das trifft jetzt Leute, die wirklich in einem Kaloriendefizit sind, die wirklich abnehmen möchten. Ja, man ist einfach in einem hohen, vielleicht zu hohen Kaloriendefizit. Ja. Also ganz ein logisches Signal des Körpers. Ja. Du gibst mir immer wenig vielleicht sehr, sehr wenig. Und der Körper sagt, ja, fein, das ist wenig, gib mir doch mehr, ich brauche die Energie ja, um meinen Alltag zu bestreiten. Und ja, das heißt, wenn das Kaloriendefizit lang anhaltend ist oder hoch oder beides in Kombination, dann ist es klar, dass der Hunger stärkere Signale sendet. Und das kann auch in Heißhunger am Abend resultieren.
Ja, und umso wichtiger, dass man dann trotzdem die Regelmäßigkeit nicht vernachlässigt, weil auch da wäre ja oft dieses Verhalten da, dass man sagt, okay, vielleicht tracke ich meine Kalorien und ich möchte mal für die Gönnung für den Abend noch genügend aufheben. Ja. Ist aber ein schlechter Deal. Also es macht es einfach viel mühsamer über die Zeit. Und ja, wenn man auf Diät ist, ich glaube, man muss einfach immer differenzieren. Ist das jetzt ein Heißhunger, der in einer Diät auftritt? Weil dann heißt es sozusagen einfach grundsätzlich Hungermanagement zu betreiben. Also um zu schauen, vielleicht bin ich zu zügig unterwegs. Ja. Vielleicht passt es einfach wirklich nicht gut in meinem Alltag gerade hinein. Das können Dinge sein. Oder ist es wirklich so, dass das etwas ist, was zu meinem Leben grundsätzlich dazu gehört? Ja, dass das mein Essensstil ist. Mhm. Also Heißhungerattacken gehören zu meinem Essverhalten dazu, obwohl ich eigentlich gar nicht auf Diät bin. Und da würde ich sagen, muss auch wieder nichts. Ja. Wenn man ein gutes, gesundes Leben haben möchte, ist es schon etwas, wo man auf jeden Fall genauer hinschauen sollte.
Ja, also Extreme im Essverhalten, soweit lehne ich mir hinaus, sind für den Körper nicht gut.
Na, jetzt könnten natürlich Leute sagen, hey, aber Moment mal, was ist mit Fasten? Das ist ja so gesund.
Ja.
Und letztlich, aber das ist ja genau der Grund.
Das Gleiche in Wirklichkeit. Also befeuert auch wieder die Hungersysteme, die Hungerhormone. Und de facto, der Körper wird reagieren. Die Frage ist, wie du auf diese Reaktion reagierst. Ja. Ja. Aber der Körper wird reagieren mit stärkeren Hungersignalen und nicht selten essen die Leute halt nach dem Fastenfenster oder nach der Fastenperiode, wenn das über mehrere Tage war, dann halt wesentlich mehr, als sie zuvor gegessen haben.
Ja, also letzte Woche Erstgespräch geführt mit einer Dame, deren Mutter mit Fasten sehr viel abgenommen hat. Ja. Und jetzt steht es aber an. Ja, also mit Intermittent Fasting halt abgenommen, jetzt steht sie an. Und das ist eh der Klassiker. Ne? Am Anfang funktioniert es, aber irgendwann werden die Hungersignale so groß. Ja. Und Leute ruinieren sich halt damit oft das Essverhalten, weil sie genau in diesen Cycle hineinfallen von ich esse nichts und dann gönne ich mir. Ich esse nichts und dann gönne ich mir. Ja. Und es ist mittlerweile so furchtbar, was alles herumschwebt im Netz. Der größte Bullshit, ja, der allergrößte Bullshit, den ich irgendwo im Vorbeiswipen gesehen habe, das war aber tatsächlich eine Ärztin und tut mir leid, ich sage trotzdem, das ist Bullshit, ja, weil erstens mal, wir wissen schon, Fasten hat keine lebensverlängernde und gesundheitsfördernde Benefits, die über ein Kaloriendefizit hinausgehen. Das heißt, wenn ich abnehme, indem ich mich in einem Kaloriendefizit befinde,
also die Zellverjüngung passiert nicht, weil ich faste. Die Zellverjüngung passiert deswegen, weil ich in einem Kaloriendefizit bin und weil ich dadurch sozusagen meine Zellen umbaue.
Genau. Und gut, mit diesem Wissen sind wir jetzt eigentlich schon ausgestattet. Das heißt, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Grund, wirklich ein Fastenprotokoll zu fahren. Aber dann noch zu sagen, man muss als Frau natürlich, Frauen ist das ein bisschen komplexer, man muss das natürlich an den Zyklus anpassen und Progesteron liebt Fasten nicht, Östrogen liebt Fasten schon. Das heißt, ich passe mein Fastenprotokoll an meinen Zyklus an und in der PMS-Phase faste ich nicht oder faste ich nach einem anderen Protokoll, als ich in den 3 Wochen...
Dann kombiniere ich das noch mit High und Low Days.
Ja, nein, aber...
Damit es möglichst einfach in der Umsetzung wird.
Und dann denke ich mir, okay, ja, kreieren wir einfach lauter essgestörtes Verhalten. Toll, ja, wirklich. Ist super in der Praxis umsetzbar. Ja, ja. Noch dazu der Fokus aufs PMS. Da kann ich natürlich nicht, weil da sind alle Hormone anders. Und jetzt, also ja, bitte,
ja, das macht... Es ist zwar großer Bullshit, aber ich finde, der größte Bullshit ist immer noch, was für ein Intermittent Fasting Tiertyp bist du. Da gibt es diese Bilder mit diesen 4 Tieren. Das ist das Nilpferd, der Löwe und der Elefant und der Affe. Und du bist ein Affentyp, ja, und du musst 12 Stunden fasten. Kennst du das nicht?
Ich kenne das schon. Ja. Das ist nämlich, das geht auf Facebook gibt es. Die sind nämlich visuell total nett
gemacht. Die sind super schön, ja. Oftmals so eine Mischung, also wirklich an Menschen mit so einem Affengesicht oder umgekehrt.
Schön ist das, ja. Da klickt man echt gerne drauf.
Ja, ja.
Nein, das ist wert super, ne? Da kriegt man die Antwort, ich bin Typ so und so.
Ich bin ein Affe.
Ich bin sicher ein Wildpferd beim Fastenprotokoll.
Du darfst eine Stunde fasten.
Du musst 23 Stunden essen.
Jetzt waren wir zu lustig für unsere Ari.
Der Hund dreht
durch. Du stinkst, Hund.
Das ist, ja. Gut.
Was bist du für ein Fastentyp? Du machst eigentlich ein arges Fastenprotokoll, stimmt, nämlich 12 Stunden Fasten, dann eine Minute essen, 12 Stunden Fasten.
Naja, sie isst ja zweimal am Tag.
Ja, ja.
Aber für 2 Minuten, aber nicht im 12-Stunden-Abstand.
Ja, nicht ganz, aber...
Aber ja, das stimmt. Also sie isst immer für eine Minute, dann ist fertig.
Ich bin der Hundetyp, der Hundefastentyp.
Gut, also ja, jetzt sind wir ein bisschen abgebogen, aber...
Genau, wir waren beim hohen Kaloriendefizit. Also ja, klar, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, kriegst du Hungersignale. Und da gilt es dann, Hungermanagement zu betreiben. Wenn das Defizit zu hoch ist oder über einen sehr, sehr langen Zeitraum geht, werden diese Signale stärker. Und dann reicht es vielleicht nicht mehr, mit Hungermanagement dagegen zu halten.
Ja, dann muss man halt schauen, passt das jetzt noch? Ja? Wie gehe ich weiter vor?
Genau,
ja, das ist ein Klassiker, wo man sich einfach überlegen muss, wenn das jetzt nicht mehr gut funktioniert, dann werde ich mich jetzt nicht auf Dauer die ganze Zeit sabotieren und auf mich draufschlagen, sondern vielleicht eine Entscheidung treffen, die mir die besser passt.
Da muss ich strategisch vorgehen, richtig. Dritter Punkt. Deine Mahlzeitenfrequenz stimmt zwar, aber deine Mahlzeitenzusammensetzung ist nicht optimal. Das heißt, deine Mahlzeiten entsprechen nicht der sogenannten Perfect Plate. Also wir haben zu wenig Versorgung mit Gemüse, wir haben zu wenig Versorgung mit Protein. Was sagt diese Perfect Plate? Ja, ein, zwei Fäuste Gemüse, ein Handteller Protein, so je nach Phase, da muss man dann aufpassen, eine Handschaufel voller Protein, Kohlenhydrate, Entschuldigung, und ein Daumen Fett wäre so eine gute Verteilung und da darf man natürlich ein bisschen abweichen.
Sagen, ja. Also das ist jetzt
Was das zeigt ist, es gibt ein gewisses Verhältnis zwischen diesen Makronährstoffen und Ballaststoffen, das an Menschen tendenziell gut tut. Und wenn man stark von diesem Verhältnis abweicht, bei vielen Mahlzeiten, dann wird man das spüren.
Klassiker, kein Fett beim Frühstück zum Beispiel, ist etwas, was sehr für manche später Heißhunger auslöst. Oder Mittagessen nur Salat mit Huhn. Vielleicht fettfrei und ohne Kohlenhydrate, wenn man will, abnehmen. Das wird sich wahrscheinlich über den Tag rächen, wenn ich das so angehe.
Genau.
Und nicht, dann vielleicht noch nicht ganz so gut strukturiert bin.
Ja, oder setz mal noch weit vorher an, du meidest halt Gemüse und Obst wie der Teufel das Weihwasser. Du tust dir damit halt nichts Gutes, weil du auf Ballaststoffe verzichtest, die dir halt eine gute Sättigung bringen, die länger im Verdauungstrakt bleiben.
Aber da gibt es jetzt die zwei Lager. Ne? Da gibt es die, die sich noch nie wirklich mit der Ernährung beschäftigt haben und die das Gemüse und Obst weglassen und das Protein vielleicht sogar und sie hauptsächlich von Fett und Kohlenhydraten ernähren. Und dann gibt es die, die sich schon sehr lange und sehr häufig und sehr viel mit der Ernährung beschäftigt haben und in einem Einsparverhalten sind und dann eben nur mehr leanes Protein und nur mehr Gemüse in Mengen versuchen, damit halt den Hunger zu stillen. Beides funktioniert nicht. Also diese Ausgewogenheit. Und für mich persönlich ganz wichtig, zum Beispiel beim Mittagessen, wenn ich beim Mittagessen keine Kohlenhydrate esse und ich bin ja jemand, der über die Jahre mit Heißhunger und Binge-Attacken und so weiter gekämpft hat. Und ich kann sagen, einer dieser Faktoren war das, dass ich immer beim Mittagessen versucht habe. Und ich hatte ja auch eine Low-Carb-Phase, die hat immer wieder noch nachgewirkt, wo ich Kohlenhydrate eingespart habe. Und wenn gar keine Kohlenhydrate beim Mittagessen dabei sind, habe ich mich nie gesättigt gefühlt und habe immer zum Suchen begonnen. Und dann hat es auch die Phase gegeben, wo ich beim Mittagessen sehr wenig Fett drinnen gehabt habe, war genauso schlecht. Also so plain es klingen mag, aber diese ausgewogenen, ausbalancierten Mahlzeiten und dieses regelmäßige Essen sind key. Und diese Angst vor Kohlenhydraten führt nur dazu, dass man dann eigentlich wieder sehr hochverarbeitete Kohlenhydrate inhaliert. Ja? Genau. Also dass man dann Chips, weiß ich nicht, Schokolade etc. Dort sind ja dann zuhauf Kohlenhydrate drinnen. Und dann hat man sehr oft diese Ausfälle und konsumiert eigentlich relativ viel Kohlenhydrate.
Ja, nein, in Summe geht die Rechnung nicht auf. Ne? Ja. Also ich spare mir beim Mittagessen die Kohlenhydrate und diese vermeintlichen Kalorien, die ich nicht zu mir nehmen will. Und am Abend schlägt es einfach in einem höheren Maße zu, als wenn ich mich von vornherein gleich gut versorgt hätte. Genau. Also diese Rechnung kann man ganz gerne mal aufstellen, also für analytische Menschen. Was heißt es rein kalorisch? Mhm. Ja? Wenn ich mich gut versorge und ausgewogen versorge, versuche ich mich bei den meisten meiner Mahlzeiten mit dieser Perfect Plate zu versorgen. Und wenn ich das nicht tue und am Abend dann der Heißhunger reinkickt und ich das tue, was ich vielleicht immer getan habe, nämlich die Chips backen zu essen, wo lande ich kalorisch? Ja, man wird drauf kommen, wahrscheinlich werde ich weniger Kalorien zu mir nehmen, wenn ich mich regelmäßig versorge. Und man darf nicht unterschätzen, man fühlt sich halt auch wesentlich besser.
Man fühlt sich wesentlich besser. Also man kriegt ja über den Tag Energie. Ja, ja. Ganz viele nehmen sich zu den Zeiten, wo sie am aktivsten sind, jegliche Energie weg und essen dann eben am Abend, bevor am Schlafen gehen, wo wir nichts mehr mit dieser Energie anfangen, das meiste. Nur ich weiß ganz genau, ich sehe gerade ich fühle mich gerade in die Köpfe vieler Zuhörerinnen, Zuschauerinnen hinein, die sich jetzt denken, naja, aber ich will ja am Abend die Chipspackung essen. Und das ist ja meine Art, sozusagen runterzukommen und Downtime zu haben. Und ich hatte die gleichen Gedanken, aber da ist es eben wichtig, ich weiß ganz genau, das ist etwas, man muss sich mal Sicherheit arbeiten, man kann sich nicht vorstellen, dass man weniger Verlangen hat am Abend, ja, genau. Und dass das gar nicht so auftritt, wenn man das nicht tut. Ja, ja. Und man tut es oft nicht lange genug. Da wird dann mal ein Frühstück gegessen und wenn jemand konstant unterversorgt ist, tagsüber, wird dieses Frühstück vielleicht dazu führen, dass die Person 2 Stunden danach einen extremen Hunger bekommt. Das ist aber nicht das Problem, weil man Frühstück gegessen hat, sondern weil der Körper endlich mal hochfährt und sagt, hey, ja, geil, ja, ich brauche jetzt Energie. Also es ist ja ein Überkompensationszeichen. Also, das ist aber nichts Schlechtes. Ja. Das heißt einfach nur, dass man jetzt plötzlich auch tagsüber Hungersignale bekommt, die man vorher nicht gehabt hat.
Das spürt sich wieder.
Aber da darf man nicht abbiegen. Und das ist, ich weiß, ich bin selber immer wieder abgebogen. Ja. Und deswegen, shameless pitch, shameless plug, sucht euch Unterstützung. Weil ich weiß, man macht das nicht lang genug, dass man sich Sicherheit erarbeitet. Und man muss einmal sich sicher fühlen, dass man jetzt am Abend tatsächlich nicht alles inhalieren möchte. Ja, und das kann man sich aber nicht vorstellen, wenn man in diesem Kreislauf drinnen ist.
Ich glaube, man kann sich das vorstellen. Also man kann ein Szenario erdenken, ja, wo man am Abend zufrieden, gesättigt auf der Couch sitzt und sich nicht denkt, ich brauche jetzt unbedingt eine Chipspackung. Das ist ja an und für sich ein schönes Gefühl.
Schönes Gefühl. Das Problem ist, wenn das schon so verankert ist. Ich meine, wir kommen da jetzt
dann nicht. Ich sage nicht, dass man das visualisiert und dann ist es so. Aber grundsätzlich, ich glaube, vorstellen oder herbeisehnen würde man sich so ein Gefühl, oder?
Das ist die Frage. Da muss ich einhaken, weil wenn ich einen ganz einen starken Bezug zu Essen habe, dass ich mich damit beruhige und dass das meine Belohnung ist, dann denke ich mir, naja, Moment mal, aber ich will mir das eigentlich ja vielleicht gar nicht wegnehmen, weil es fühlt sich ja in dem Moment so gut an. Eigentlich fühlt es sich insgesamt scheiße an, weil ich da nicht drinnen sein will, aber in dem Moment fühlt es sich gut an. Und diese Situationen, das ist oftmals auch, ich gehe
jetzt. Wir kommen dann gleich hin. Ja. Ich würde sagen, wir pausieren an der Stelle, weil ich gehe ja gerade die physiologischen Faktoren ein und man hört es vielleicht leicht raus, die Julia wird da die psychologischen Faktoren eingehen und da kommen wir gleich hin. Ausgewogene Mahlzeiten war der Punkt. Ja. Also check deine Mahlzeiten, check, ob du die Makronährstoffe grundsätzlich alle beinhaltet hast, ja, und auch in einem gewissen Verhältnis. Das muss nicht super starr sein, aber diese Perfect Plate, kann man einfach googeln, ist ein guter Anhaltspunkt und natürlich kann man hier ein bisschen variieren und ein bisschen abweichen davon, aber so grundsätzlich zeigt dir einfach, aha, dieses Verhältnis scheint zu guten Sättigungseffekten bei Menschen zu führen. Ja. Und auch zu Zufriedenheit und Gesundheit und so weiter. Ja, vierter Punkt. Ist eigentlich der gleiche Punkt. Also der dritte Punkt war vorrangig zu wenig Protein, zu wenig Ballaststoffe. Der vierte Punkt ist wirklich Makronährstoffe weglassen. Das hast du gesagt. Ja, also Kohlenhydrate, Fett weglassen ist ist letztendlich genau die gleiche Kerbe.
Ja, eben genau, wenn man merkt, dass man eigentlich bei den Heißhungerattacken Gusto auf Kohlenhydrate hat, dann ist die Antwort, bei den anderen Mahlzeiten mehr Kohlenhydrate zu essen. Genau. Es ist so.
Das, was seinen Gusto hat, das fehlt wahrscheinlich.
Und dann muss ich nicht Kohlenhydraten widerstehen und Kohlenhydrate nicht im Haus haben, sondern dann ist die Antwort wahrscheinlich eine andere.
Genau. Ja, und damit bin ich schon beim fünften Punkt und der ist so langweilig und wird so oft wiederholt, dass das uns selber schon beim Hals raushängt, aber das ist der Schlaf. Wenn ich konstant zu wenig schlafe, oder es reicht eigentlich eine Nacht zu wenig, ich kann ein Lied davon singen, Sonntag eben die Schmerzen bekommen in der Nacht und dementsprechend 2-3 Stunden wirklich wach gelegen mit Schmerzen, dementsprechend nur oder unter 5 Stunden Schlaf gehabt. Mhm. Der nächste Tag war der Horror, also nicht nur energiemäßig natürlich, aber auch essensmäßig war es so, dass auch die Hungersignale total off waren. Ja, also Man spürt einfach, dass der Körper irgendwie versucht, Energie zu bekommen. Und die Energie hat er eben nicht durch den Schlaf bekommen, sondern versucht das halt zu kompensieren über Kalorien.
Man muss jetzt schon dazu sagen, das ist natürlich bei einer Person, die relativ, je leaner man ist, desto mehr schlägt es zu. Es ist ich glaube, man muss jetzt nicht davor fürchten, aber ich glaube, eine Nacht mit
Eine Nacht ist keine Nacht, aber was die Leute machen ist, so grundsätzlich, ich brauche keine 7 Stunden Schlaf,
es ist
ich
total 6 Stunden raus. Es ist wirklich schwierig. Wir haben ja auch ganz viele Mütter im Coaching, junge Mütter im Coaching, also jung im Sinn von, jung auch, aber die Kinder sind auch vielleicht noch jung und unterbrechen halt die Nächte. Und es ist immer so schwierig, weil man möchte niemanden, also ich verstehe das absolut, das hat man nicht unter Kontrolle.
Dann hat man es aber nicht unter Kontrolle, dann kann man da das Beste tun, um damit umzugehen.
Aber ich glaube trotzdem, dass man mehr unter Kontrolle hat, als man glaubt. Ich glaube, was da zusätzlich zuschlägt, ist dann schon und absolut verständlich, absolut menschliche Reaktion, wenn man die Kinder abends ins Bett legt, man möchte noch Zeit für sich haben und man versucht vielleicht die Schlafenszeit hinauszuschieben.
Die Bedtime Procrastination.
Aber es ist halt, es ist nicht schlau, wenn man halt jetzt wirklich, wenn man ein körperliches Ziel verfolgt, ist das wirklich so Nummer 1, die man tackeln kann. Ja. Und da muss man immer wieder mit sich ehrlich sein, geht es nicht doch eine halbe Stunde früher ins Bett? Mhm. Genau eben, weil ich weiß, meine Kinder, ich muss da sein für meine Kinder, eventuell in der Nacht, in der Früh. Und wahrscheinlich, in vielen Fällen würde das wahrscheinlich gehen. Ich kann aber verstehen, bitte, es ist verdammt schwer. Es ist schwer, aber ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen halten, was das für Benefits hat, auch was die Laune betrifft. Ja, und was hat das Essverhalten? Jetzt, wenn ich natürlich, klar ist es dann Thema im Coaching, weil wenn ich natürlich versuche, auf ganz vielen Ebenen das Essverhalten zu verbessern, aber halt konstant zu wenig schlafe, werde ganz viele, wie soll ich sagen, da brennt es in einem, das ist eine Analogie, die ich mir überlegt habe, aber es brennt in einem Haus und ich schütte halt überall ein bisschen Wasser drauf, damit ich es irgendwie in Schach halte, aber ich lösche das Feuer nie wirklich, wenn ich konstant zu wenig schlafe. Und es ist viel wichtiger, als man glaubt. Ja.
Also vielleicht ein paar Sachen oder ein paar Argumente, die dazu führen, dass man sich doch überlegt, ob man nicht 30 Minuten mehr Schlaf reinbekommen könnte. Gibt eben Studien dazu, dass Leute, die 5,5 Stunden schlafen, im Vergleich zu Leuten, die über 8 Stunden schlafen, 500 Kalorien mehr pro Tag zu sich nehmen. Also das heißt, wir essen einmal automatisch mehr. Was noch dazu kommt, ist, man bewegt sich weniger. Also man wird einfach lethargisch. Natürlich, es fehlt die Energie. Dementsprechend, man hängt einfach nur so herum sozusagen, wenn man müde ist. Und diese Aktivität geht einem ab. Das ist Alltagsaktivität, die normal anders aussieht. Und
die man gerne aufbringt.
Die normalerweise gerne aufbringt. Ja. Bestes Beispiel, mit den Kindern spielen. Das tut man viel lieber, wenn man gut ausgeschlafen ist und gut aufgelegt ist. Und wenn man aber zu wenig Schlaf hatte, dann will man eigentlich nur auf der Couch sein und seine Ruhe haben. Dann gibt es noch eine Studie, die sagt, Menschen, die weniger 7 Stunden pro Nacht schlafen, nehmen im Schnitt eben mehr zu als Menschen, die 7 bis 8 Stunden pro Nacht schlafen. Also es macht tatsächlich diese magische 7 Stunden, da scheint schon ein großer Effekt zu sein. Und dementsprechend. Und was noch dazu kommt, ist, dass scheinbar auch hormonell etwas passiert. Das heißt, wenn man in einem Kaloriendefizit ist, aber gleichzeitig zu wenig schläft. Also man hält das Kaloriendefizit aus, ne? Man macht alles, um den Hunger zu managen, man schläft aber gleichzeitig zu wenig, dann geht der Körper vorrangig eher auf die Muskeldepots und baut dort Energie ab, als auf die Fettdepots.
Oh mein Gott.
Und das ist eine riesige Geschichte. Also auch hier gab es zwei Kontrollgruppen, die eine schlief zu wenig, die eine schlief ausreichend. Ja, beide hatten ein gleiches Kaloriendefizit, ein kontrolliertes Defizit. Die einen haben zu einem guten Teil Muskelmasse abgebaut, zu einem nicht so guten Teil Fettmasse. Die anderen haben hauptsächlich Fettmasse abgebaut, die genügend geschlafen haben. Das ist für mich auch eines der größten Argumente, abseits natürlich davon, dass man sich wie ein komplett anderer Mensch fühlt, wenn man regelmäßig genügend schläft. Und,
da kommt jetzt diese Entscheidungsfähigkeit auch hinein. Ne? Wenn ich neben mir stehe, weil ich zu wenig Schlaf habe, dann werden auch meine Entscheidungen dementsprechend eher spontaner sein, ja, und nicht so überlegt sein, ja, weil ich einfach gar nicht diese Energie habe, gute Entscheidungen zu treffen.
Ja, bin fehleranfälliger, muss dann wieder Fehler korrigieren. Unterm Strich, meine Erfahrung, und ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht, wenn ich ausgeschlafen bin und meinen Tag bestreite, bin ich produktiver, auch wenn ich vielleicht weniger gearbeitet habe in Stunden, als wenn ich unausgeschlafen bin und mehr Stunden arbeite. Oftmals passiert dann mehr Blödsinn oder ich vertröde Zeit. Ich merke gar nicht, dass ich mich nicht mehr fokussieren kann. Ich brauche länger, um zu fokussieren.
Ja.
Letztendlich ist es auch ein Productivity-Hack. Um von den Müttern vielleicht wegzugehen, auch in stressigen Phasen in der Arbeit und so weiter. Also ich habe das jetzt gerade bei vielen Lehrerinnen gesehen. Jetzt mit Schulstart ist einiges auf diese Personen eingeprasselt. Und gerade da, ja, also natürlich wäre die erste Reaktion, na, verdammt, mein Tag ist so lange, ich habe so viel zu tun und ich will am Abend noch etwas Zeit für mich haben und man würde an dem Schlaf knabbern. Aber de facto gerade in diesen stressigen Phasen braucht man ja die Energie und braucht man den Schlaf und braucht man diese Ausgeruhtheit, um mit dem Stress gut umgehen zu können. Diese stressigen Phasen sollten aber auch ein definiertes Ende haben. Also man muss überlegen, woher kommt mein Stress gerade und was kann ich tun, um vielleicht in 1, 2, 3 Wochen ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Weil ewig lang will ich nicht nur dafür leben, dass ich diesen Stress beginnen kann. Ne?
Ja, das stimmt. Also wenn der Tag eigentlich nur mehr, wenn es nur darum geht, halt sozusagen so gut wie möglich zu funktionieren, dann wird es
Dann verstehe ich auch, dass man Bedtime Procrastination macht, ja, weil dann denkt man sich, fuck, mein ganzer Tag war irgendwie scheiße.
Ja, und dann denkt man sich, mein ganzes Leben ist nur mehr eigentlich ein Abhaken von Verpflichtungen.
Und jetzt belohne ich mich, indem ich Social Media scroll viel zu lange
und später einschlafe. Ja, oder ich belohne mich mit Essen und das muss ich ehrlich sagen, also sind wir gleich bei den psychischen Faktoren. Wenn ich darf, würde ich da jetzt gleich umstellen.
Soll ich dich von der Leine lassen?
Bitte lass mich von der Leine, ich schere schon.
Julia, schere schon.
Ich schere schon, nein. Ich werde versuchen, also ich werde wirklich Dinge nur anreißen, weil ich glaube, ich könnte ein Wochenendseminar über das Thema führen. weil ich mich für mich selbst und natürlich auch fürs Coaching so viel damit beschäftigt habe, wo kommt das her? Man merkt sehr oft, man steht eben dann an. Mhm. Ja? Also ich glaube, wenn dann alles abgedeckt ist, ja, und eine Person neigt dann trotzdem dazu, und ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, sich selbst zu sabotieren, weil es ist nicht unbedingt Selbstsabotage. Wir machen grundsätzlich eigentlich nichts aus Selbstsabotage. Das ist ja auch eine ganz spannende Erkenntnis. Aber dann heißt es halt ein paar Layer tiefer steigen. Und es ist halt, man könnte jetzt natürlich sagen, naja, Moment mal, ich will eigentlich nur wissen, ja, wie... Gib mal.
Was muss ich essen, damit der Hunger weggeht?
Genau, ja.
Also was so muss ich viel, trinken?
Was muss ich in dem Moment essen oder trinken oder was soll ich tun?
Sehr, sehr spannend. Vielleicht ganz kurz noch, dass wir da einhaken. Du hast ja auch die Frage gestellt, was hilft bei dir gegen Heißhunger, also auf Instagram, und was hilft nicht bei Heißhunger?
Genau.
Und du hast sehr, sehr viele Antworten bekommen.
Ist super viele Antworten. Ich bin total dankbar für die vielen Antworten und es ist extrem spannend, weil das Witzige ist, dass also die meisten der Antworten gehen ja in Richtung In-the-Moment-Strategies. Ja? Mhm. Und die sind ja auch in Ordnung. Mhm. Ja? Und ich glaube, die wendet man vor allem dann an, wenn man jetzt auf Diät ist. Und da ist es auch okay, ja, zu sagen, okay, ich habe vielleicht auch tatsächlich mehr Hunger. Es ist jetzt eine Mischung aus Heißhunger und Hunger. Und ja, ich möchte ja bewusste Entscheidungen treffen, um ein Kaloriendefizit einzuhalten. Und okay, dann brauche ich auch ein paar Strategien für im Moment, um das ich sage es mal jetzt, um das abzuwehren im Moment. Ja. Mhm. Das ist aber meistens keine Dauerlösung. Ja. Mhm. Also diese In-the-Moment-Strategies, spannend, weil da einige auf der Liste auftauchen von, was hilft mir, ja, und aber bei den anderen Leuten eben, was hat nicht geholfen. Diese Sachen spiegeln sich. Ja.
Genau, sind also die gleichen Dinge. Die gleichen Dinge, ja, tauchen in der einen Liste wie in der anderen auf. Ganz, ganz weit oben etwas trinken, etwas Bitteres trinken, Kaffee trinken, zuckerfreie Getränke trinken. Mhm. Haben die einen gesagt, hilft mir, genau, haben die anderen gesagt, hat nicht geholfen. Mhm. Ablenken, auch so eine Geschichte. Die einen haben gesagt, ja, ablenken hilft. Ja. Die anderen gesagt, na, hilft gar nicht. Ja.
Ja.
Genau. Ja, nur ein Stück Schokolade. Ja. Ich gönne mir etwas, hilft den einen und der anderen Person gar,
genau,
nicht.
Genau, ja. Der einen Person hilft sozusagen, das ein bisschen zu reduzieren und sich trotzdem zu gönnen, und die andere Person zuckt aus, wenn sie ein Stück Schokolade, ja, nur essen darf. Ja.
Oder ersetzen. Ich esse Obst statt Schokolade. Ja, ist eigentlich zugegebenermaßen eher auf der Liste gelandet mit hilft nicht. Ja, ja, interessanterweise diese vorausschauenden Methoden, drei Mahlzeiten steht hier einmal, ich esse eine vorbereitete Mahlzeit, vorbeugen mit Zwischenmahlzeiten, ich nenne mal gar nicht erst kaufen, also was ich nicht zu Hause habe, wird auch nicht gegessen, funktioniert für die einen, für die anderen vielleicht nicht so, Mahlzeiten besser über den Tag verteilen, kommen eigentlich ausschließlich auf der Liste der, es hat für mich funktioniert.
Ja, also regelmäßig essen kommt ein paar Mal vor,
ja.
Drei Mahlzeiten, genügend Protein,
genau.
Mittags ausreichend essen ist gekommen.
Ja. Zu lange Fastenfenster, ausschließlich auf das funktioniert nicht Seite.
Mhm. Genau. Wasser trinken oder Apfel essen. Ja. Anti-Heißhunger-Protein-Bowls, ja, die machen es meistens nur schlimmer. Die Snickers-Bowl mit 150 Kalorien, die klappt dann meistens nicht so gut. Ja. Ja. Ja, das sind ein paar Sachen, auf die würde ich dann gerne noch eingehen. Weil gerade was jetzt das Thema Lebensmittel zu Hause haben oder nicht zu Hause haben betrifft, ja, das würde ich dann vielleicht nochmal aufgreifen. Aber zusammenfassend kann man sagen, In-the-Moment-Strategien, für die eine Person funktionieren sie, für die andere Person genau eben nicht. Mhm. Und man muss In-the-Moment-Strategien von langfristigen Strategien unterscheiden. Mhm. Ja, weil manche Sachen, einige werden es wahrscheinlich wissen, die den Podcast schon länger hören, ja, wo ich schon mal Ratschläge in die Richtung gegeben habe, okay, mal mit dem Drang, mit dem Verlangen sitzen, sozusagen dem nicht gleich nachzugeben, abzuwarten, eine Pause zu kreieren. Wenn ich glaube, dass das eine In-the-Moment-Strategie ist, werde ich sehr unglücklich werden damit, ja, und werde sagen, nur das funktioniert ja nicht. Verständlich, weil das Ziel ist ja von so einer Methode, die ist ja nicht im Moment das abzuwehren, sondern diese Pause zu kreieren, einen Abstand zu kreieren, bevor ich, ja, meinem Verlangen nachgebe, um in der Zukunft Entscheidungen treffen zu können. Ja, mhm. Um es mir einfach anzugewöhnen, dass ich jetzt nicht sofortige Bedürfnisse.
Reflexartig reagiert.
Richtig. Mhm. Ich will eigentlich zwischen dem Reflex eine Pause setzen. Nur, das bedeutet nicht, dass ich damit jedes Mal abwenden kann, dass ich das Zeug esse.
Ja.
Und das ist auch in Ordnung so. Ja. Also das darf nicht das Ziel sein. Das Ziel sollte sein, sozusagen langfristig dadurch eine Verhaltensveränderung zu kreieren. Ja? Also die Dinge muss man voneinander unterscheiden. Und es ist halt auch so, und das habe ich vorher schon angesprochen, ich gehe jetzt mal weg von den Personen, die akut, die gerade auf Diät sind. Mhm. Ja? Weil da ist es immer ein bisschen was anderes. Ja? Mhm. Und da kann man mit Strategien natürlich arbeiten. Wenn ich aber eine Person bin, die konstant in meiner Ernährung mit Heißhunger struggelt, ja, immer das Gefühl hat, es gibt einfach Phasen, wo ich nicht aufhören kann. Es gibt Phasen, wo ich mich selbst sabotiere. Ich fühle mich unwohl damit, dass ich eben auf einmal sehr viel esse, sehr viel kaloriendichte Lebensmittel zu mir nehme. Es sind Muster, ja, dass ich das immer wieder mache am Abend etc. Und es wird zu einer Belastung, dann ist es meistens nicht nur ein physiologischer Faktor. Vor allem, wenn ich eigentlich gerade gar nicht einmal versuche abzunehmen oder auf Diät bin. Ja.
Ja.
Und dann kann man ein bisschen genauer hinschauen, und ich würde gerne einfach ein paar Layers mir anschauen, ja, wo ich dann mit Leuten beginne, hinzuschauen und was immer wieder dahinter steckt. Weil ich glaube schon, dass es sehr hilfreich ist, zu verstehen, was eigentlich die Ursache ist. Das löst es nicht sofort. Ja. Bitte nicht glauben, dass das etwas ist, was sofort, wenn ich morgen mir hilft, wenn ich Heißhunger habe, dass ich nicht mehr hingreife.
Das gilt ja für alles. Alles, was man mal gehört und gelernt hat, hat man zwar vielleicht abgespeichert im Gehirn, aber das heißt ja nicht, dass man es anwenden kann. Vielleicht kann man es einmal anwenden, aber das heißt nicht, dass es zur Gewohnheit wird.
Ne? Ja, und die Frage ist, was bedeutet anwenden? Weil das sind ja langfristige Verhaltensänderungen, die man herbeiführen möchte. Also, trotzdem sind diese Dinge wertvoll. Und ich habe viel zu lange damit verbracht, versucht, In-the-Moment-Strategien anzuwenden. Das hat das Problem nicht gelöst. Und ich habe tiefer einsteigen müssen, um das bei mir zu bearbeiten. Und was ich auch dazu sagen kann, wenn das jetzt ein Heißhunger ist, der in Richtung Essattacken, Binge-Attacken hineingeht, dann muss man auch damit rechnen, dass man das wahrscheinlich über eine längere Zeit begleiten wird und dass immer wieder diese Situationen aufkommen werden und dass man immer wieder mit diesem Gefühl auch zu kämpfen hat.
Ja.
Aber man wird einfach kompetenter in der Umsetzung. Ja?
Und kannst du in aller Kürze den Unterschied zwischen einem Heißhunger und einer Binge-Attacke erklären?
Also, wenn sich jemand fragt, ist das eine Binge-Attacke, ja, geht es meistens nicht um die konsumierte Kalorienanzahl. Ja, weil viele Leute glauben, eine Binge-Attacke ist es nur dann, wenn ich jetzt 3000 Kalorien aufwärts in einem Sitz esse. Auf das kommt es manchmal auch wirklich hinaus, aber nicht bei allen. Was immer da die Grundlage ist, ist ein Kontrollverlust da. Ja? Habe ich das Gefühl, ich kann nicht aufhören. Ja? Ich muss, ich kann nicht, ich will nicht. Also dieses Gefühl von Kontrollverlust ist eigentlich das, was ein Heißhunger, den man vielleicht mal nachgibt, von einer Binge-Attacke unterscheidet. Ja? Das wäre sozusagen.
Braucht es für eine Binge-Attacke immer einen physiologischen Hunger?
Nein. Auch bei Heißhunger natürlich nicht unbedingt. Ja,
okay.
Nein. Also Hunger ist ja oft dann was überhaupt nicht gespürt wird in dem Moment. Ja. Mhm. Also ich kann dazu sagen, vielleicht ich habe meine Binge-Attacken hatte ich immer nach dem Essen meistens. Mhm. Also ich habe eine Mahlzeit gegessen, eine gute Mahlzeit sozusagen und habe dann nicht aufhören können zu essen. Ja.
Du hast auch Binge-Attacken gehabt, eher wenn du für dich allein warst, oder?
Genau. Also mit Essen ist ja dann eigentlich eine große Scham verbunden. Also ich glaube, ich habe die Jahre lang ja nichts davon erzählt.
Ja.
Kann mir ehrlich gesagt nicht mehr so erinnern, wie der Ablauf war. Ja. Aber das ist auch etwas, also auf Binge-Attacken bereitet man sich auch sozusagen sogar vor. Mhm. Ja. Also man kauft sich vielleicht schon was ein, ja, man plant sich das ein so und heute gönne ich mir und ich fühle mich vielleicht nicht gut etc. Mhm. Und ich plane das schon mit dem Einkauf und dann komme ich nach Hause und das ist sehr oft was man natürlich für sich macht. Ja. Da ist ganz viel Scham damit verbunden, man möchte nicht beim Essen gesehen werden, beobachtet werden, weil man halt so viel auf einmal hineinstopft und weil man auch gar nicht sich die Zeit nimmt, das zu schmecken mehr. Ja. Also bei mir war das immer so, dass während des Essens schon daran gedacht habe, was ist jetzt als nächstes? Also ich man will nicht aufhören, weil man genau weiß, am Ende wartet diese Scham, dass man das jetzt gerade gemacht hat. Und wenn man weiß, da wartet dieses negative Gefühl auf einen, dann will man ja nicht aufhören. Mhm. Weil wenn man aufhört, weiß man, man ist damit konfrontiert. Mhm. Also das ist alles ein Spektrum. Ja? Heißhungerattacken können in einen Binge kippen, es können Leute, die auch Binge-Verhalten haben, mal sozusagen eher Heißhungerattacke haben. Das ist alles ein Spektrum, aber der Kontrollverlust ist normalerweise der entscheidende Faktor. Mhm. Was ich mir meistens anschaue, ist ein bisschen so den Background von einer Person. Ja. Mhm. Tatsächlich sogar auch bis in die Kindheit hineingehend einmal abzuchecken, was für einen Stellenwert hat Ernährung gehabt früher. Mhm. Ja. Ist es etwas, was in der Familie auch sozusagen als Coping-Mechanismus weitergegeben worden ist? Ja? Mhm. Ist Nahrung, hat das einen großen Fürsorgeaspekt von mir geht es nicht gut, ich kriege was zum Essen, was bis zu einem gewissen Grad eh in vielen Familien der Fall ist, aber in manchen mehr als in anderen. Da ist der Stellenwert, das ist für manche ist es die einzige Art von Zuwendung, die sie bekommen. Oftmals in sehr distanzierten Familienverhältnissen, wo sozusagen die einzige Fürsorge das Essen ist, da ist es, sich das bewusst zu machen, was das für einen selber für einen Faktor darstellt, ist ganz wichtig, weil man sich selber auch ein bisschen ein Mitgefühl dafür geben kann, dass das natürlich jetzt auch einen Stellenwert haben muss. Ja. Ja.
Also das ist tatsächlich so, wenn man halt ja, in der Kindheit so aufgewachsen ist und so erzogen worden ist, dass man ja, durch Essen belohnt wird, geliebt wird,
geliebt bis zu einem gewissen Grad. Ja. Beruhigt wird.
Beruhigt wird. Da hat man es halt ein bisschen schwieriger. Ich meine, das ist mitgegeben worden.
Ja, das und ist nicht nur dass dadurch, wie die Eltern mit dem Kind umgehen oder die Großeltern oder wer auch immer dabei ist, sondern auch, wie die das selber handhaben. Mhm. Weil wenn die Eltern das selber so handhaben, dass sie sie mit Essen belohnen, beruhigen, und das ist etwas, was man dauernd immer wieder sieht, ist total schwer. Und ich habe erst letztens erst Gespräch mit einer neuen Klientin gehabt und die hat das sehr gut am Punkt gebracht und das hat mich noch länger beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich, man hat teilweise ja keine Chance, wenn man sich überlegt und sie erklärt, ihre Großmutter hat sie immer mit Essen versorgt im Übermaß. Ja? Das war sozusagen die Fürsorge, ja? der vorsorgliche Aspekt. Ja? Und gleichzeitig vom Vater, und ich glaube eher vom Vater, von den Eltern, gleichzeitig kam der Aspekt rein von, du bist zu dick. Mhm. Ja? Schau auf deine Figur, schau drauf, dass du nicht zu viel isst. Das sind total widersprüchliche Signale, die wir oft seit der Kindheit bekommen. Mhm. Iss was, damit es dir gut geht, da hast du was zum Essen. Aber zu dick darfst du auch nicht werden, bitte schränk dich ein bisschen ein.
Das ist sowieso in der prägsamsten Phase überhaupt, prägendsten Phase überhaupt. Und man muss sich überlegen, die Eltern sind ja in den meisten Leben die Mentoren, die einen am allerlängsten begleiten. Mhm. Man kriegt außer den Eltern vielleicht gar keine anderen großen Mentoren mehr. Also manche haben das vielleicht nicht mehr. Wenn man Glück hat, bekommt man die noch später.
Und sucht sich die.
Ja. Aber klar, also man lebt das, was man in dieser Phase gezeigt bekommt. Das sind halt Lehrer fürs Leben.
Ja, ja.
Und das wieder umzulernen und aus dem Verhalten rauszukriegen, ja, das darf auch schwer sein.
Also, das darf schwer sein. Und wenn man jetzt, und ich glaube, da kommt jetzt genau der Punkt, wenn wir jetzt die Ernährung so angehen, dass wir glauben, wir brauchen die meistmögliche Disziplin und wir müssen gegen die Körpersignale kämpfen, da fühlt sich, ich meine, ich mag jetzt nicht zu viel abdriften in so eine Richtung, aber trotzdem, dieser innere kindliche Anteil, ich meine, den haben wir alle, der sich nach Liebe sehnt, ja, und noch Fürsorge sehnt. Ja, und den versuchen wir aber die ganze Zeit zu unterdrücken. Also wir versuchen eigentlich diesem Anteil dauernd was wegzunehmen. Ja, natürlich meldet sich der und sagt dann, ich halte es nicht mehr aus und bitte gib mir. Ja. Also es ist schon, das muss man zumindest mal beleuchtet haben, dass man es versteht und dass man sich selber nicht versucht, mit der Peitsche ja, in diesen Situationen zu begegnen. Also das ist mal das Erste. Ist es ein anerlernter Coping-Mechanismus? Habe ich da gelernt, für mich zu sorgen?
Ja. Ja?
Habe ich auch andere Arten, wie ich für mich sorgen kann? Mhm. Oder hat Essen jetzt dann so einen großen Stellenwert eingenommen durch die Entwicklung bisher, dass ich einfach das als Fürsorge sehe? Aber das kann man bitte, ganz wichtig, das kann man auch wieder, man kann auch lernen, auf andere Arten für sich zu sorgen. Und das steckt oftmals dahinter. Ja? Wie gehe ich überhaupt mit, also ein großer Punkt für ganz viele ambitionierte Frauen ja, und Männer, beides eigentlich, komplett wurscht. Mm. Ja. Aber Verhältnis zu Ruhe und Produktivität. Ja.
Ja.
Was mache ich in meinen Pausen? Gönne ich mir Pausen? Was brauche ich in meinen Pausen? Weil das ist bei mir ein großer Faktor. Und ich habe es gemerkt, letzte Woche, wir hatten Launchwoche, ich hatte einige Gespräche und ich habe total gemerkt, wie ich in jeder Pause, die ich gemacht habe, ja, das war sehr fordernd. Ich habe gewusst, im nächsten Arbeitsblock kommt ein Gespräch. Gespräche sind immer fordernd. Ja. Die ziehen Energie und will mich bestmöglich darauf vorbereiten und ich will die Person bestmöglich abholen etc. Und ich habe gemerkt, wie ich hineinkippe in, ich brauche in jeder Pause Energie. Ich brauche was Süßes. Ich habe null Hunger gehabt. Ich habe gespürt, ich bin eh voll. Also es ist kein Hunger, aber ich brauche irgendwas. Und ja, vielleicht zu meiner Strategie, manchmal nehme ich mir dann auch was ganz bewusst und sage, es ist in Ordnung. Ich kann, es ist in Ordnung. Ja.
Ja. Es erfüllt ja auch einen Zweck. Ja. Ich meine, du hast gerade eine forderte Phase und ich würde mal behaupten, dieser Snack, den du da genommen hast, der hilft dir auch, den nächsten Task mit mehr Leichtigkeit zu begehen?
Das ist genau die Frage. Ich glaube, man darf das einsetzen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja. Man darf das einsetzen. Ich würde mir nie wieder auferlegen, das tut man nicht. Ja? Ja. Das tut man nicht. Das ist nicht die Antwort. Aber nicht jedes Mal. Ich versuche mir, also das ist keine disziplinierende Maßnahme, aber ich will auch nicht abhängig davon sein, dass ich jedes Mal einen süßen Snack brauche.
Das ist wie die Abhängigkeit, ich brauche unbedingt Koffein vorm Training oder einen Booster vorm Training.
Richtig.
Nein, brauchst du nicht, du kannst einfach trainieren
gehen. Ja. Aber das muss man sich ja mal beweisen. Ja. Das fühlt sich nicht gut an in dem Moment, aber das muss man sich beweisen und man sagen, okay, ich brauche nicht jetzt jedes Mal vor jedem Arbeitsblock Schokolade. Ja.
Ja.
Und als sich zu überlegen, kann ich die Pause ein bisschen anders gestalten, weil was ich eigentlich will, ist Energie. Ich will mir sozusagen, ich brauche kurz Abstand, ich will Energie. Was könnte ich denn da sonst noch tun? Ja? Mhm. Kurz mal, vielleicht eben nicht auf Social Media zu scrollen, sondern kurz raus, Kopf auslüften etc. Das sind Dinge, die ich mir dann, also die wir uns dann anschauen mit den Leuten. Ja?
Und ja, im Corporate Life, sage ich jetzt mal, wo Meeting auf Meeting folgt, wo die Pausen fremdgesteuert weggenommen werden oder gar nicht erst erlaubt werden, muss man hart darum kämpfen, dass man diese kriegt. Ja? Weil sonst hat man die Pause nicht und man nimmt einfach, das ist auch Corporate Life, man nimmt einfach das, was gerade da liegt, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das heißt, man greift dann eben zur Schoki, man greift zu den Backwaren, die der Kollege mitgebracht hat, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich ein bisschen an Relief zu besorgen zwischen den 50 Meetings, die man am Tag hat.
Ja. Und das ist manchmal okay, aber es sollte nicht die einzige Fallback-Methode sein, die ich an der Hand habe. Weil vielleicht kann ich auch wirklich einmal 2 Minuten einmal tief durchatmen. Ich weiß, das klingt jetzt für ganz viele so, was bringt man das? Aber das bringt was. Ich würde gerne nämlich auf den nächsten Punkt gleich eingehen, damit wir nicht zu lange brauchen, weil sonst... es ist das Nervensystem. Also ich habe für mich erkannt, auch durch meine Therapie, bei mir ist es ein dysreguliertes Nervensystem gewesen oder ist es auch immer noch, diesen Versuch wieder zu regulieren. Und da haben wir wieder den Coping-Mechanismus. Ich spüre negative Gedanken, ich bin gestresst etc. Wie beruhige ich mich jetzt in diesem Moment? Ja. Also jetzt kann ich auf 2 Arten ansetzen. Ich finde andere Methoden, um mich zu beruhigen. Und ich arbeite wirklich konkret daran, das Nervensystem in diesem Moment runterzuholen. Und ja, für viele ist es so, dass der Kopf und Körper auseinanderdriften. Dysregulierte Zustände sind die, wo man in Gedanken abdriftet etc. Und auf gewisse Verbindung wieder zum Körper aufzubauen. Ja? Mhm. Durch Atmung, ja? Durch etwas, was man mit dem Körper tut in dem Moment. Das kann in Richtung... Ja, also Grounding-Methoden, ich mag jetzt nicht zu viel Kontext geben, ja, aber Dinge, die wir halt typischerweise machen. Ja. Grounding-Methoden, wie komme ich jetzt in einen Zustand, der sich wieder ein bisschen angenehmer anfühlt, im Sinn von, bin ich jetzt total im Overdrive, wie kann ich mich jetzt durch solche Dinge etwas runterregulieren? Mhm. Da kann man Tools anwenden und auch mal eben Stattessen anwenden und verstehen, dass man sich auch anders sicher fühlen kann und dass man sich ja reguliert fühlen kann, weil oft ist es eben Unsicherheit, Angst, ja, lauter negative Gefühle, die man oft auch nicht spüren will. Hm. Also ganz viele Leute haben ja dann Angst zum Beispiel vor Pausen oder vor solchen Methoden, weil man das erste Mal mit sich in Kontakt kommt, ist auch normal, aber es passiert nichts Schlimmes. Ja. Hm. Also man kann sich auch mal wirklich Zeit geben, Dinge zu spüren und nicht zu essen, und Dinge nicht zu spüren durchs Essen. Mhm. Ja. Also aber diesen Raum muss man sich geben. Mhm. Ja. Wenn man sie denn nie gibt, dann wird man wahrscheinlich immer wieder aufs Essen auch zurückgreifen. Ja. Also ja, abendliches Überessen, vor allem abendliches Überessen, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, hat diese Person tagsüber Moments of Calm, ja, Momente der Ruhe, wo einmal ein bisschen das Gehirn zum Verarbeiten kommt, wo man mal sich selber ein bisschen spüren kann und wo man sich auch was Gutes tun kann, abseits von Essen. Mhm. Diese Dinge helfen langfristig gegen Heißhungerattacken, vor allem gegen die abendlichen. Ja. Gut, körperliche Dysregulation haben wir besprochen. Das fließt natürlich mit hinein. Also wenn ich jetzt solche Themen habe und gleichzeitig unterversorgt bin, ist es schwierig. emotionale Dysregulation, ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle, ich möchte gewisse Emotionen nicht spüren und möchte mich abstumpfen. Ja, das wäre der Punkt. Koregulation möchte ich auch noch ganz kurz darauf eingehen, weil das ist oft ein Faktor. Manche Personen oder Situationen triggern Heißhunger,
Ja.
weil man nicht oftmals, weil man vielleicht ein People-Pleaser ist, weil man sich keine Grenzen setzen kann, sich nach gewissen Begegnungen ausgelaugt fühlt, energetisch ausgelaugt fühlt und Essen ist dann wieder so ein regulierender Faktor. Das ist was man beobachten kann, ja, nach sozialen Interaktionen.
Mhm.
Und meistens liegt es eben daran, dass man irgendwie nicht so umgeht in diesen Situationen mit sich selbst, irgendwie auf eine gewisse Art nicht authentisch sein kann, nicht kommunizieren kann, was man braucht und diese Personen sozusagen da was auslösen. Manchmal ist es der Partner.
Mhm.
Und das ist eine ganz schwierige Sache, weil, da muss ich sagen, im Coaching ist es oftmals eine Gratwanderung zwischen, es gibt manchmal toxische Beziehungen.
Mhm.
Partner, die über den schlechte Stimmung zu Hause, konstant. Ja, naja, natürlich, das ist schwierig.
Ja.
Was mache ich denn dann?
Ja. Ja. Ich habe nie einen Zufluchtsort, ne? Habe nie die Möglichkeit, ja, einfach mal mich fallen zu lassen, sondern bin eigentlich permanent auf der Hut.
Genau, bin permanent eigentlich auf Anschlag, ja, weil es gibt Streit etc. Es ist leider Gottes, ich deute das jetzt nur an, aber Personen, die mit dem Essverhalten, also die wirklich mit Essstörungen strugglen, haben sehr oft auch die Tendenz dazu, in toxische Beziehungen zu geraten. Gehe jetzt gar nicht näher darauf ein, warum. Aber wichtig, Koregulation kann auch kann positiv sein.
Mhm.
Also ich kann auch mit dem Partner, durch mich mit dem Partner regulieren. Wichtig ist nur, sich anzuschauen, welchen Stellenwert hat Essen in der Beziehung.
Mhm.
Es ist immer wichtig, dass man nicht versucht, den Partner jetzt zu ändern in seinem Essverhalten. Mhm. Aber ich habe oftmals schon erlebt, dass oft der Partner tatsächlich auch ein problematisches Essverhalten hat. Ja, man kann sich nur selber natürlich heilen, aber das ist etwas, was man zumindest, wo man achtsam sein darf, dass das dann natürlich schwieriger macht. Und wenn der Partner jetzt am Abend da sitzt und die Chipspackungen inhaliert und vielleicht keine Figurprobleme hat, ja, weil whatever, ja, ist ja egal. Es ist oft so, dass die Männer da jetzt nicht unbedingt dieses körperliche Thema haben, aber Frauen dann eben schon. Und der Mann dann halt am Abend hineinstopft und die Frau sitzt daneben und das ist natürlich ein Faktor, der einen beeinflusst. Ja. Also das ist schon was man natürlich auch besprechen kann. Oder wenn der Partner dauernd in ein All-You-Can-Eat-Buffet gehen möchte. Auch solche Dinge hatte ich schon erlebt, wo jede Date-Night der All-You-Can-Eat ist. Das darf man hinterfragen.
Mhm.
Welchen Stellenwert gibt es? Könnten wir vielleicht auch Aktionen setzen gemeinsam, die nichts mit Essen zu tun haben, in einer Phase, wo ich vielleicht relativ vulnerabel bin?
Ja.
Dann werde ich mit dem nicht unbedingt aussetzen wollen. Das ist in Ordnung. Also,
All You Can Eat ist grundsätzlich zu hinterfragen. Das ist lustig. Ja. Das genießen wir auch manchmal, wenn wir sagen, passt, heute geht's Running Sushi. Ist halt einfach so. Ja. Aber All You Can Eat als Lebenskonzept ist schwer zu hinterfragen, weil das fördert all diese Sachen, die ja auch wiederum Heißhunger fördern. Für ein All You Can Eat Buffet spare ich mich vorher auf. Nach einem All-You-Can-Eat-Buffet esse ich weniger, weil ich habe gestern eh so geföllert. Ja.
Mhm. Das, und man fühlt sich körperlich
ja wirklich scheiße. Es ist unglaublich,
also,
man fühlt sich nie gut.
Ja, ich muss sagen, die Zeiten sind vorbei, wo ich das wirklich zelebriere, eigentlich mag ich mich so gar nicht mehr fühlen.
Ja. Also sich so voll zu stopfen, dass man mit einer Sättigung 12 von 10 rausgeht aus einem All-You-Can-Eat-Buffet, das ist keine schöne Erfahrung. Ja, das ist, meistens schläft man dann auch nicht super.
Naja,
und
wenn man sowas dauernd machen muss, ist es schon ein Abstumpfungsverhalten.
Ja,
das ist
ja
so wie mit dem Überkonsum von anderen Dingen auch.
Gleichzeitig haben diese Dinge einen riesen Stellenwert. Also das ist eins der Sachen, wo ich auch bei Kollegen gemerkt habe, dass sie die darüber unterhalten, da zahlst du wenig für so viel Essen. Das ist super, da habe ich gefressen. Aber ich meine, das ist der Wert, wo das gemessen wird. Ja, es kostet wenig, es ist ultra viel. Und da darf man zum Umdenken beginnen.
Ja.
Also Quantität ist nicht alles.
Ja.
Und schadet in dem Fall sogar.
Genau. Ja, ich würde jetzt noch schnell ein paar Themen abhaken, sozusagen, die noch mit hineinspielen. Die spirituelle Dysregulation, was ist damit gemeint? Das ist das, was wir eigentlich vorher angesprochen haben. Ich bewege mich durch den Alltag, ich hake Dinge auf meiner Liste ab, ich versuche bestmöglich zu funktionieren und liege in der Früh im Bett oder irgendwann und denke mir, wozu mache ich das alles? Und das ist eine Frage, die sollte man sich hin und wieder mal stellen, weil das eine Lebensstilfrage ist. Und wenn man sich disconnected fühlt von der Umwelt, von sich selber, wird man versuchen, ein gewisses Loch zu stopfen. Mhm. Und das kann man auf verschiedene Arten tun und vielleicht ist der Coping-Mechanismus dafür Essen.
Ja, ja.
Und irgendwas zu haben, ich mag jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass man plötzlich religiös werden muss, aber sie überlegen, habe ich irgendwie, denke ich über das Leben, über meinen Lebensstil nach, gibt es gewisse Werte, die ich verfolge, ja, wo ich sozusagen mit mir in Kontakt komme, mit anderen Leuten in Kontakt komme. Ja. Also habe ich vielleicht was vernachlässigt, was mir früher gut getan hat. Ja. Ist auch so ein Punkt, da kommen auch so Dinge wie Kreativität hinein, sich selber auszudrücken. Ja. Mhm. Das ist was, was der Mensch eigentlich braucht. Und wir in unserer Produktivitätswahn und Gesellschaft haben uns das ein bisschen abgewöhnt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns so unverbunden mit uns selbst fühlen.
Oder zuletzt hast du einen sehr, sehr guten Post gesehen von einem Bodybuilding-Influencer, der inzwischen halt auch gealtert ist und auch den Sinn des Lebens hinterfragt, sage ich mal. Er hat gesagt, überleg dir halt gut, wofür es sich lohnt zu leben. Also spul halt diese 50 Jahre vor, überleg dir, was dein 70-jähriges Ich gerne, worauf dein 70-jähriges Ich stolz ist. Wahrscheinlich nicht darauf, dass du 7-mal die Woche im Gym warst und lauter perfekte Bodybuilding-Mahlzeiten gegessen hast, über das wirst du später nicht mehr erzählen. Ja. Das heißt, wofür machst du das Ganze dann? Ja? Was ist der tiefere Sinn hinter all dem Ganzen? Und das kann sein, dass du sagst, aus dem ziehe ich in diesem Moment, in dieser Phase meines Lebens so viel, das macht mich glücklich, dann ist es in Ordnung. Ja. Aber wenn eigentlich immer wieder diese Stimmen aufkommen mit ich mach's, weil das muss ich machen, weil ich muss das haben. Ja? Ja. Und du dich vielleicht sogar unglücklich machst damit, weil du noch nicht dort bist, wo du gerne wärst. Ja? Da versaut man sich das Leben, zumindest eine gewisse Lebensphase. Ja. Und das ist auch nichts, worauf man dann am Totenbett vielleicht stolz ist und wo man sagt, okay, das war mein Leben, da bin ich stolz drauf.
Ja, man muss sich aber über das Gedanken machen, weil sonst man verliert sie.
Und das gilt natürlich nicht nur für Bodybuilding und Fitness, das gilt auch für die Arbeit.
Sehr
Wofür arbeite ich eigentlich? Wir müssen alle leben, logischerweise. Ja.
Ja.
Das ist
aber
klar.
Aber der Standard, den wir uns auferlegen, den wir brauchen, der ist auch manchmal zu hinterfragen. Ja. Ich habe auch gern einen guten Lebensstandard oder einen hohen Lebensstandard. Aber was ich schon oft merke, dass, also man sieht natürlich in Leben auch hinein, ja, oder auch in Erstgesprächen dann, also man hat ja mit vielen Leuten Kontakt. Und der große Stellenwert, der jetzt Arbeit und finanzielle Absicherung hat,
nicht mehr finanzielle Absicherung, das geht ja eigentlich schon in Mittelklasse, Luxus oder sogar Luxus hinein. Aber man braucht es halt und natürlich kostet der Luxus dann halt auch permanent Geld. Ja.
Und Zeit. Es kostet so viel Zeit. Und diese Corporate Ladder aufsteigen, also sozusagen eine immer noch höheren Positionen in der Arbeit zu streben. Ich verstehe das total, diesen Drive auch, aber ich glaube, man muss immer wieder hinterfragen, ist es wirklich ein Wert, den ich verfolge? Mhm. Oder nimmt man der jetzt eigentlich von den Werten, die ich gerne leben würde, so viel weg, dass ich dann eben im Burnout lande oder eigentlich gar nicht mehr weiß, warum ich das alles mache? Und warum sprechen wir das da an? Das ist jetzt so ein grundlegendes Lebensthema, aber immer, wenn ich Coping-Mechanismen anwende, das geht ja auch in Richtung Abhängigkeiten etc., dann liegt es ja nicht an dem Ding.
Bin ich out of sync. Nicht bei mir, out of sync.
Und ich glaube, das macht oft Angst, damit überhaupt in Kontakt zu kommen, sich darüber Gedanken zu machen, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie man wieder so ein bisschen ein gutes Leben für sich etabliert.
Absoluterweise, es muss ja gar keine Angst machen. Also es macht natürlich Angst, weil man vielleicht sein Lebenskonzept komplett hinterfragt und auf den Kopf stellt, aber als Ergebnis kommt ja etwas raus, wo man auf täglicher Basis mehr nach seinen eigenen Werten lebt. Das heißt, auf täglicher Basis eigentlich mehr Zufriedenheit hat, wenn man auf täglicher Basis was tut, wofür man steht.
Ja.
Und das ist auf alle Fälle wert, das zu hinterfragen, ob man das aktuell gerade tut. Ja.
Genau. So, ganz schnell, das sind eh Dinge, also über die könnten wir noch weitere Podcasts füllen, aber wenn ich glaube, ich sabotiere mich selber, wenn ich das so formuliere, Selbstsabotage, ich isse schon wieder was, ich will eigentlich nichts essen, ich will dem widerstehen, ich will widerstehen, ich will widerstehen, ja, warum mache ich das, ich bin so furchtbar, etc. Was ist da eigentlich das Thema? Das Thema ist, es ist Restriktion da. Und das ist genau das, ich möchte es mir verbieten. Mhm. Und die Frage ist ja, warum möchte ich mir das verbieten? Ja, das kann bedeuten, ich glaube, Lebensmittel XY ist schlecht, ist ungesund, darf man nicht essen. Das heißt, ich habe vielleicht wirklich Angst vor konkreten Lebensmitteln, vor Gesundheitsoutcomes etc. Das geht in Richtung Orthorexie schon ein bisschen hinein, ja, wo man wirklich versucht, so gesund wie möglich zu leben. Ja, das ist eine. Viel häufiger ist es halt das Body-Image-Thema. Ich habe Angst zuzunehmen. Ja. Ich habe Angst zuzunehmen, deswegen verbiete ich mir das komplett, weil ich dann nämlich außer Kontrolle gerate. Nur das Problem ist, die Restriktion, dieses Verbieten und dieses extreme Einschränken, und das kann auch eine mentale Einschränkung sein, also ein schlechtes Gewissen jedes Mal dabei zu haben, wenn ihr Lebensmittel isst, führt zu Heißhungerattacken und führt zu Überessen. Und das ist ein Thema, wo das Leute oft das ganz anders sehen. Sie glauben, ich brauche mehr Disziplin, ich brauche mehr Willenskraft. Und was man in Wirklichkeit braucht, ist diese, ja, im Englischen ist es unconditional permission to eat. Ja, wenn ich dem Ganzen keinen Wert beimesse, also wenn ich dieses Lebensmittel esse und mir nicht überlege, da passiert jetzt was Schlimmes, dann werde ich keine Probleme damit haben.
Was ja auch nicht tut.
Es tut sie auch nicht. Naja, aber dann steckt dahinter die Angst davor, ich könnte zunehmen. Das heißt, jetzt sind wir beim ganz letzten Layer, also Restriktion, ja, verbieten funktioniert nicht. Wir haben vorher gehört, Coping-Mechanismus, Kindheit, Anteile, die sich da dagegen sträuben, verständlicherweise. Ja. Und warum restriktiere ich mich eigentlich die ganze Zeit? Das macht ja keinen Sinn. Warum kann ich nicht eigentlich? Man kann sich die Frage stellen, na gut, habe ich halt einen Gusto drauf oder einen Hunger, dann esse ich das halt. Wenn man das so angehen würde, wäre es ja kein Problem, aber man würde nicht unangenehme Mengen davon essen. Die isst man nur dann, weil man sich denkt, scheiße, jetzt habe ich schon damit angefangen, das ist schlecht und jetzt nutze ich das und morgen bin ich wieder brav. Ja. Das ist der Grund,
warum... Jetzt ist das Fenster des Überessens offen. Genau. Na gut, solange es offen ist.
Und das Problem ist, dass man sich eben nicht denkt, morgen könnte ich das auch noch essen. Weil wenn ich mir nämlich überlegen würde, das ist ja morgen auch noch da, das ist mein ganzes Leben da. Ich kann mein ganzes Leben alles essen, was ich möchte. Mhm. Und wenn man diesen Gedanken wirklich so fahren würde, dann würde man nicht überessen. Mhm. Weil es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund dafür, mich unangenehm voll zu stopfen, wenn mir das ja nichts mehr bringt. Ja, ja. Und da ist aber der Punkt, dass man sich eigentlich wieder einschränken möchte, dass man Angst hat vor der Einschränkung. Das ist natürlich in einer Diät. Deswegen nehme ich da jetzt die Diät raus. Ja, in einer Diät sind diese Gedanken normal, wenn ich eines und kommen auf. Ja, das ist keine Fehlfunktion von dir, ja, oder vom Körper.
Also Fallbeispiel, mein letzter Cut, ja, also ich habe keine Themen mit Überessen, ich habe kein Thema mit Heißhungerattacken oder Binge oder sonst etwas. Also, keine Ahnung, in meiner Kindheit war das einfach nicht das Riesenthema oder wie auch immer, oder ich habe es nicht aufgesogen, ich weiß es nicht.
Ja. Es ist nicht der Coping-Mechanismus, wenn du Stress hast, du hast andere Arten, damit umzugehen. Genau. Ja.
Aber in einem Kaloriendefizit ist es tatsächlich so, ich halte mich sozusagen an den Plan, ja, und das ist auch kein Problem für mich. Natürlich kommen die Events daher, wo ich mich nicht an den Plan halten kann. Ich entscheide mich, diese Events normal mitzunehmen. Ich entziehe mich diesen Events nicht. Eingeladen sein, wo zu essen, essen gehen, was auch immer. Mhm. Und ja, bei diesen Events habe ich mehr gegessen und habe mehr darauf, sicher mehr gegessen, als ich normalerweise essen würde sogar, wenn ich nicht auf Diät wäre. Mhm. Warum? Weil ja, jetzt war das Fenster halt offen, jetzt darf ich, muss ich es ausnutzen auch. Ja. Und ja, ganz normaler Mechanismus. Ja.
Aber wenn das ein Lebenskonzept wird, ja, von ich sollte nicht und ich darf nicht und ich möchte mir das verbieten, wird es nicht funktionieren, weil diese Restriktion wird immer wieder zu Ausbruchsversuchen führen. Und was eben dahinter steckt, ist die Angst davor, dass sich der Körper negativ verändert. Das heißt, da sind wir jetzt eben beim letzten Layer. Ich verbiete es mir deswegen, weil ich glaube, das hat akut schlechte Auswirkungen. Und da ist wieder das Schlecht. Zunehmen ist schlecht. Mhm. Ich möchte was durchpushen, was mir vielleicht nicht leicht möglich ist. Mhm. Ja. Mein Body-Image hängt an meiner, oder meine Selbstwahrnehmung mein Selbstbewusstsein hängt grundsätzlich, mein Selbstwert hängt an meinem Äußeren,
ja,
und dann wird das Essverhalten deswegen belastend, weil ich versuche, mir etwas zu erkämpfen oder gegen etwas anzukämpfen, wo ich das Gefühl habe, ja, wenn ich mich nicht kontrolliere, dann werde ich zu einem wertloseren Menschen, weil mein Körper verändert sich negativ. Und das ist eine ganz eigene Episode noch, ja. Also
ich glaube
das,
auch,
das Körperbild, ja. Gut. Vielleicht machen wir dazu wirklich eine Episode. Ja.
Ja, wir sind jetzt durchgegangen durch die einerseits physiologischen Faktoren. Bitte, wenn es das Thema Heißhunger gibt, zuerst mal bei den physiologischen Faktoren ansetzen und schauen, dass man Regelmäßigkeit und eine gute Versorgung hinbekommt. Selbst wenn es den Heißhunger nicht sofort löst, hat man trotzdem schon mal die Basis dafür geschaffen, dass man sich grundsätzlich im Tag besser fühlt. Regelmäßig essen, gute Zusammensetzung, Schlaf. Ja? Also das sind alles Sachen, die dir grundsätzlich schönere Tage bescheren und energetischere Tage. Wenn es dann noch hängen bleibt sozusagen und der Heißhunger nicht weggeht und man keine Erklärung findet dafür, dann eben ja, genau, bei den psychologischen Faktoren und ansetzen.
Da vielleicht jetzt nochmal die Schritte. Mhm. Ja, das ist immer schwierig, weil ich kann jetzt natürlich keinen Rat geben. Mhm. Ja, wie tackelst du deine psychologischen Faktoren? Neugierig werden,
ja,
hinterfragen, welche Beweggründe sind wirklich da. Aber wir sind oft gut, dass wir uns da jahrelang ein bisschen auch in die Tasche lügen, ja, vor allem gerade was jetzt das Body-Image betrifft etc., wie wichtig da wirklich der Körper ist und so weiter. Aber mal zu beginnend bei regulierenden Maßnahmen fürs Nervensystem, also beim Hinschauen in den Tag, habe ich Inseln am Tag, wo ich mich mal runterregulieren kann. Sozusagen Stressmanagement ist das Erste. Andere Tools ausprobieren, um sich zu regulieren als Essen. Und dann eben auch zu überlegen, wo sind meine restriktiven Gedanken? Was verbiete ich mir denn? Ja? Welche restriktiven Gedanken belasten mich eigentlich? Ja? Was habe ich aus meinen vergangenen Diätversuchen vielleicht mitgeschleppt? Und was darf ich vielleicht jetzt auch auflösen? Ja? Da gehört auch eventuell dazu, das sage ich jetzt noch dazu, weil ich das vorher vergessen habe, Trigger-Lebensmittel nicht auszuschließen. Ich würde niemandem empfehlen, der langfristig mit Heißhungerattacken kämpft, zu versuchen, keinen Zucker zu essen, keine Schokolade zu essen. Es geht darum, dass man sich Sicherheit im Umgang mit diesen Lebensmitteln erlangt, weil sonst wird man immer mit Heißhungerattacken kämpfen, weil man wird Dinge finden, zu Hause auch gesunde, unter Anführungszeichen, Lebensmittel, wo man Heißhungerattacke damit haben kann. Es wird das Problem nicht lösen. Ja, also Vermeidungsverhalten allein wird das Problem nicht lösen. Sicherheit erarbeiten im Umgang mit diesen Lebensmitteln. Dazu kommt eben diese physiologische Versorgung. Wenn die mal in place ist, kann man daran arbeiten, sich Sicherheit zu erarbeiten, Pausen zu machen, ja, Momente der Ruhe am Tag, andere Tools einsetzen und eben das Wichtigste eigentlich oder das Grundlegende ist dann nochmal, welchen Stellenwert hat mein Körper in meinem Leben? Ja? Und wie ist mein Body-Image? Was tue ich? Ja? Wie oft checke ich mich aus? Welche negativen Gedanken, Gefühle kommen vielleicht auf beim Thema, ich könnte zunehmen etc.? Das ist der Punkt, den man dann nochmal eigenständig behandeln kann. Ja?
Ja, und ich glaube, ganz wichtig, vor allem bei den psychologischen Faktoren, ist, dass man, nur weil man jetzt gerade neugierig geworden ist und sich hinterfragt und ein bisschen tiefer reinsteigt und auch das Warum auch versucht zu erörtern, heißt das nicht, dass man deswegen den Heißhunger von heute auf morgen auflöst. Also das Thema wird man deswegen trotzdem noch haben und das wird auch nicht sofort weggehen. Und das ist auch nicht getan mit ein, zwei, dreimal hinschauen. Ne?
Nein, man darf sich vom Hinschauen nicht erwarten, dass man das Problem löst.
Genau.
Und ich sage vielleicht jetzt dazu, ich habe immer noch, also mit Binge-Attacken habe ich nicht mehr zu kämpfen, ja? Aber mit aufkeimenden Gefühlen, ich muss mich jetzt sozusagen, ich brauche jetzt das oder ich möchte mich jetzt gerne überessen, ja? Die kommen bei mir auch noch. In Situationen, wo ich komplett dysreguliert bin, kommen die auch noch. Und manchmal sage ich zu den Klientinnen, also es ist immer wichtig, dass man für sich das auch, wie man es für sich framet, weil das ist dann kein Rückfall, sondern das ist einfach die Warnblinkanlage beim Auto. Ja? Dieses Gefühl, wenn das aufkommt, weiß ich habe auf irgendeine Art und Weise für mich nicht gut gesorgt.
Genau.
Das heißt, es gibt irgendwo ein Thema.
Eigentlich ja gut.
Super.
Man merkt in einem frühen Stadium schon, Moment mal, was haben wir jetzt die letzten Stunden, Tage getan? Offenbar etwas, das bedingt hat, dass das wieder aufkommt.
Ja. Ja. Mir geht es eigentlich wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene nicht ganz so gut.
Dir geht es nicht gut?
Mein Gott, nein. Das war jetzt allgemein gesagt. Aber letzte Woche zum Beispiel habe ich gemerkt, mir ist es zu viel. Mhm. Also es ist gerade halt einfach eine fordernde Phase und das wäre jetzt meine Methode, mich runterzuregulieren. Das ist ein super Skill. Also bitte, richtig. Das ist das Beste, was man entwickeln kann. Und
die wenigsten Menschen können das.
Richtig.
Muss man auch sagen.
Und das ist ein Win und es ist nicht ein Failure, wenn man dann vielleicht hin und wieder darauf zurückgreift.
Ja.
Es ist ein Win, wenn man das versteht und wenn man in vielen Situationen anders damit umgehen kann.
Mhm. Schönes Schlusswort. Ich würde sagen, damit beenden wir diese heutige Episode. Mhm. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann sehr, sehr gerne weiter teilen. Wenn ihr Leute kennt, die euch schon mal berichtet haben, dass sie am Abend gerne zu viel essen, mit Heißhungerattacken kämpfen, empfehlt ihnen gerne diese Episode, vielleicht hilft sie ihnen. Gibt es auf YouTube, gibt es auf Spotify, gibt es auf Apple und auf Google Podcasts. Gerne liken, gerne teilen, gerne bewerten.
Und Fragen gerne an uns.
Jederzeit und gerne, genau. Mhm. Vielleicht hier ein kurzer Hinweis. Heute ist Mittwoch, wenn die Episode erscheint. Das heißt, spätestens seit Montag, bieten wir Gratis-Coaching an. Gratis-Coaching, was bedeutet das? Also natürlich schützen wir unsere Zeit weiterhin und werden nicht Stunden einfach verschenken, aber bis zu einem gewissen Grad ja. Mhm. Ihr könnt uns Fragen und je besser ausformuliert und je konkreter die sind, auf eure Situation zugeschnitten, desto besser wird die Antwort sein, Fragen per anonym, per Webseite übermitteln, wird es zu finden geben in unseren Stories, in unseren Linktrees und so weiter. Und diese Fragen werden wir eingängig per Mail beantworten. Wir beantworten die dann im Newsletter als Fallbeispiel, weil wir gemerkt haben, dass vor allem der vorletzte Podcast, wo wir das Fallbeispiel einer Klientin auch gebracht haben, dass es sehr, sehr gut angekommen ist. Und wir haben uns gedacht, okay, das können wir nutzen. Wir suchen uns einfach Leute, die konkrete Probleme haben, helfen diesen Leuten einerseits und liefern aber damit auch unseren Newsletter-Abonnenten weitere Coaching-Aspekte.
Es sind ja oft ähnliche Themen, mit denen Menschen zum Glück, man merkt, man ist auch nicht allein, also ähnliche Themen, mit denen man konfrontiert ist. Und das Ganze, nochmal wichtig, das Ganze ist anonym, also es ist wirklich ein anonymes E-Mail-Coaching eigentlich, könnte man sagen. Ja.
Du musst deine E-Mail auch nicht hergeben, um die Frage beantwortet zu bekommen. Also du kannst deine Frage einfach stellen und deine E-Mail-Adresse nicht hergeben. Beantworten tun wir die Frage dann im Newsletter.
Das ist richtig, genau. Also ein Abo beim Newsletter da lassen und dann wird die Antwort auch hereinfliegen.
Ja.
Bin schon gespannt, freue mich drauf, weil ich das sehr gerne mache. Also so Fallbeispiele bearbeiten. Ich auch,
genau. Gut, dann, nachdem das Thema Heißhunger stoppen heißt, ich gehe jetzt nicht den Heißhunger stoppen. Ich gehe den Heißhunger stoppen, indem ich was esse.
Ja. Hast du jetzt Hunger?
Ja, ich habe Hunger jetzt.
Ich zum Beispiel nicht, aber das ist immer, wenn ich
aroused bin,
dann dauert es ein bisschen, bis er kommt. Aber ich esse jetzt trotzdem was, weil das ist nämlich intentionales Essen, weil ich weiß, ich brauche jetzt was.
Ja, du wirst
sonst wäre ich später zu hungrig.
Ja, und wenn du so hungrig bist,
dann
bist du nicht du selbst.
Dann bin ich bin nicht ich, wenn ich hungrig bin, genau.
So. Okay, ciao.